Phil. Phil.
Ah, hallo.
Phil.
Hallo.
2% der Weltbevölkerung sind verschwunden.
Ach, Quatsch.
Die Hunde sind alle verrückt geworden.
Erzähl doch nichts.
Es gibt einen Kult, die ziehen sich weiß an und rauchen und schweigen.
Okay, jetzt bin ich interessiert.
Und wo sind denn eigentlich unsere anderen Mitpodcaster?
Naja, die hatten wahrscheinlich einfach Pech.
Ja, ich glaube auch. Verdammt, dann müssen wir das jetzt zu zweit machen.
Ja.
Denn wir wollen über The Leftovers reden. Ich glaube, wir haben darüber schon mal in irgendeiner Lost-Episode ganz kurz.
Ich glaube sogar in einer der ersten.
Echt?
Ja. Ich glaube, dass die Leftovers-Serie ist so auf meinem Radar ziemlich zeitgleich aufgetaucht, als wir mit Lost angefangen hatten.
Ja, na, das stimmt nicht.
Also Dani war auf jeden Fall noch dabei.
Das kann sein. Wir haben aber schon 2013 mit Lost angefangen und erst so im Sommer 2014 hat The Leftovers begonnen. Hm. Es ist die aktuellste Serie, von der wir je gesprochen haben. Stimmt. Sonst ist es immer 10 Jahre. Lost war ziemlich genau 10 Jahre später und Battlestar Galactica auch ziemlich genau 10 Jahre später. Und The Leftovers, da hat die letzte und dritte Staffel erst im letzten Jahr geendet.
Naja, zu zweit sind die halt einfach schneller.
Genau. Genau, die Serie lief, wie ich schon gesagt habe, vom 29. Juni 2014 bis 4. Juni 2017. Und wir wollen das aber mal anders machen als sonst, weil wir wollen jetzt nicht jede Folge einzeln durchgehen. Wir wollen aber, weil wir finden, dass das eine gute Serie ist, einfach mal einen Überblick geben über jede Staffel. Das sind ja auch nur 3.
Genau. Und möglichst viele Leute überzeugen sich, die Serie anzusehen, weil die kennt irgendwie kein Schwein, dabei ist die ziemlich großartig.
Genau, hat ja auch niemand gesehen. Du hast ja schon mal irgendwann gesagt, ich finde es schön, dass die Serie noch eine dritte Staffel bekommen hat, obwohl sie niemand guckt.
Ja. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man so einen Auftraggeber wie HBO hat, die nicht so, denen es ja theoretisch egal sein kann, wie gut die Quoten sind, solange die Leute ihre Abos weiterbezahlen, so wie bei Netflix auch, die da dann nicht sofort nach der ersten Staffel einfach sagen, Schluss.
Genau. Und HBO steht ja nach wie vor für ziemliches Qualitätsfernsehen, würde ich mal sagen. Ich muss auch immer wieder im letzten Jahr sagen, und das liegt auch an Leftovers, ich habe zwar ja Netflix, aber irgendwie letztens die interessantesten Sachen, die ich letztes Jahr gesehen habe, waren Westworld und The Leftovers. Mhm. Und in meinem Fall natürlich auch noch die Staffel 3 von Twin Peaks, die kam nicht auf HBO, aber die anderen beiden waren beide von HBO.
Westworld geht jetzt auch bald weiter.
Naja, das will ich nicht mehr sehen. Die zweite Staffel kann nichts werden.
Also, ich glaube ja immer noch an die Samurai.
Dass sie wirklich was ganz anderes machen, weil es gab ja auch, tatsächlich gab es ja auch nicht nur den Film Westworld, es gab ja dann glaube ich auch noch Future World oder so als Nachfolger. Dass sie wirklich auch einen ganz anderen Themenpark dann nehmen.
Ich kenne nicht mal den Westworld-Film.
Ich auch nicht. Ich habe ihn aber. Da spielt Jules Brynner mit.
Ja, das hätte ich auch sagen können.
Das weiß man so, gell? Weil der hat dann so dieses Titelfoto, wo er so sein Gesicht abnimmt. Das ist
auch so ein ikonischer Typ. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe mit ihm. Wahrscheinlich irgendeinen Western mal.
Bestimmt, ja. Ja, wieso kommen wir denn überhaupt auch auf The Leftovers? Wir haben ja den Lost-Podcast gemacht. Und The Leftovers ist von Damon Lindelof.
Genau. Und ich finde, man merkt der ganzen Serie, also so dass Lindelof da ganz stark beeinflusst war von den Reaktionen auf Lost und gerade auch auf das Ende von Lost, dass er das hier bei der Serie eben, dass er gleich von Anfang an gesagt hat, das ist die Serie, die ich machen möchte. Und ich sag's euch jetzt gleich, es kommt nicht darauf an, dass hier am Ende die große Auflösung kommt. Wenn ihr sowas erwartet, dann guckt's bitte einfach nicht, was dann ja auch viele Leute.
Und fand ich auch witzig, dass er gleich gesagt hat, übrigens, es gibt keine Auflösung am Ende. zum Ende kommen wir ja dann heute sowieso nicht, aber ich fand schon, dass es so ein bisschen Auflösung am Ende gibt. Aber
lassen wir auf.
Genau, also es geht nicht darum, Dinge zu beantworten, denn die große Frage ist der Serie, und genau auf die hat er das ja bezogen, warum sind diese 2% der Weltbevölkerung verschwunden oder wohin sind die verschwunden und warum sind die verschwunden und was hat das damit zu tun? Und er hat halt gleich gesagt, darum geht's nicht in der Serie. Es geht darum, wie die zurückgeblieben sind, damit umgehen.
Ja.
Vorlage war ja ein Buch von Tom Perrotta. Ich wollte im Vorhinein eigentlich nochmal gucken, ob der sonst noch was gemacht hat, was ich kenne. Gucke ich jetzt eben gleich. Ja, ist halt ein amerikanischer Autor, aber sagt mir jetzt erstmal nichts.
Nee, mir auch nicht.
Von ihm kommt auf jeden Fall die Idee zu der Geschichte und die erste Staffel richtet sich vor allem nach dem Buch. Ich glaube, in der zweiten und dritten Staffel sind sie davon weg und haben was ganz anderes gemacht. Außer, dass natürlich die Prämisse noch gleich geblieben ist. Und auch das Buch hat ein offenes Ende. Ich hab's auch. Das ist ganz schlimm. Seit es diese E-Books gibt, kaufe ich mir ab und zu mal so ein E-Book und sag, das kannst du ja lesen, ich lese die nie.
Das geht mir aber auch mit Papierbüchern oft.
Echt? So. Okay, da geht es mir eigentlich nicht so. Aber bei E-Books, das kannst du ja, wenn du unterwegs bist, hast du es ja dann auch und dann kannst du es mal lesen. Dann könnte ich es ja auch gleich dann kaufen, aber Naja. Ich habe es jedenfalls nicht gelesen. Ja, und dann können wir noch was zur Musik vielleicht sagen.
Noch eine Kleinigkeit. Du hast ja wie immer die Recherchearbeit vor Ort gemacht und hast da auch dabei stehen, dass Peter Berg auch die Serie mit kreiert hat. Und
genau. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe da geschrieben Idee, der steht unter Idee, aber bei Produzenten stand er eigentlich dabei.
Okay, weil das war mir völlig unbekannt. Ich habe das jetzt erst erfahren, dass Peter Berg nicht nur ein Schauspieler ist, sondern dass er schon ganz lange auch als Regisseur und Drehbuchautor und Produzent arbeitet und auch von Dingen, die ich gesehen habe. Oder auch Dinge, die gar nicht so schlecht sind.
Was hat er denn gemacht?
Der hat zum Beispiel gemacht Hancock, diesen Superheldenfilm. Mhm. Der hat gemacht Deepwater Horizon, was ich überraschend gut fand.
Okay.
Operation Kingdom. Also jetzt keine ganz großen Erfolge, aber Dinge, die man sich auf jeden Fall gut angucken kann.
Also ich habe auf jeden Fall Battleship gesehen. Das ist zwar ein B-Movie, aber der war gar nicht so schlecht.
Okay, den habe ich nicht gesehen.
Oder das ist doch der mit Hawaii, wo sie das alte Schiff wieder gegen die Aliens da auftakeln. Also ähnlich wie Battlestar Galactica, weil alle neuen Schiffe, die sind zu modern und sind von den Aliens gleich. Ja. Niedergemacht worden, genau.
Ja, ich habe den Film nur wahrgenommen, weil der so dumm beworben wurde. Mit so einer dummen
Schiffe Prämisse. Versenken, oder?
Und genau, Schiffe versenken mit Liam Neeson.
Ja, genau. Ja, aber der war ganz nett. Also natürlich ein B-Movie. Aber ich kannte diesen Peter Berg überhaupt nicht.
Auch das Gesicht nicht?
Nee.
Okay.
Tatsächlich nicht. Ich habe ihn nur eben aufgenommen, weil er auch klickbar war in Wikipedia. Und er hat ja wohl bei Chicago Hope oder so mitgespielt. Das habe ich auch nie gesehen.
Habe ich nie gesehen.
Ja, aber da war er wohl ein Hauptdarsteller, ein Arzt. Naja, bei Copland hat er auch mitgespielt. Das habe ich ja vor ein paar Jahren gesehen.
Das ist der Sylvester Stallone-Film,
genau.
Auch oder?
Spielt ja. Auch in der Nähe von New York.
Gut.
Auf der anderen Seite von der Bucht oder vom Fluss, ich weiß jetzt gar nicht
wo. So ein untypischer Stallone-Film.
Richtig, genau.
Ich habe auch gerade einen extrem untypischen Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, nämlich Maggie, wo es darum geht, dass seine Teenager-Tochter sich langsam in einen Zombie verwandelt. Also es gibt halt so ein Zombie-Virus und das wissen die Leute auch und wenn du infiziert bist, dann ist halt klar, das dauert irgendwie so und so lange. Und das heißt, du darfst dann noch eine Weile bei deiner Familie bleiben und irgendwann kommt dann die Polizei und bringt dich in ein Lager.
Okay.
Und das ist aber überhaupt kein Actionfilm.
Und keine Komödie.
Sondern es ist geht halt darum, wie diese Familie damit umgeht, dass diese Tochter sich in eine Zombie verwandelt. Und habe ich mir nur angeguckt, weil ich mir dachte, also weil ich so gespannt drauf war, wie Arnold Schwarzenegger in so einem Film ist. Und der ist nicht scheiße.
Okay. Und wie hieß der nochmal?
Maggie.
Ach, Maggie. Mhm. So wie bei Simpsons.
Maggie.
Gut, muss ich mir auch mal angucken.
Okay, sind wir mal wieder schön abgeschwiffen.
Ja, aber nur ein bisschen über Peter Berg. Genau. Vielleicht können wir noch was zu den Regisseuren sagen. Das sind ja immer unterschiedliche. Mir ist aufgefallen, dass Mimi Leder öfters mal was gemacht hat. Ich glaube, die hat auch bis zur Staffel 3 hin immer wieder Folgen gemacht. Und die kommt mir immer mal wieder bekannt vor, weil sie deutsch klingt, wenn man sie in irgendwelchen Serien sieht. Die macht relativ viele Serien, glaube ich.
Okay, ist mir noch nie aufgefallen.
Okay. Nee.
Ich habe aber auch, muss ich gestehen, während der ganzen Serie nie drauf geachtet, wer da Regie führt, weil ich finde das bei Serien auch nicht völlig unwichtig, aber ich finde, das ist schon anders als bei Filmen. Bei Filmen haben Regisseure in der Regel, auch nicht immer, aber haben die in der Regel eben doch größere, können die mehr eigene Akzente setzen. Und bei so Serien und gerade bei solchen Serien, wo du jemanden wie Lindelof hast, der im Prinzip die ganze Geschichte und auch die Inszenierung schon vorab bestimmt hat und da ein ganz, ganz klares Bild hat, wie das umgesetzt werden soll, tue ich mich immer schwer damit, den Regisseuren da noch so viel kreativen Einfluss zuzuschreiben. Wahrscheinlich tue ich ihnen Unrecht, aber das ist so meine Wahrnehmung.
Na, zumindest wechseln die ja auch immer durch. Also das scheint ja so ganz normal zu sein, dass dann bei so einer Serie eben nicht ein Regisseur von Anfang bis zum Ende dann dabei ist, sondern dass die da ständig wechseln. Die
machen ja, aber immer mal so eine halt, Folge. Du brauchst halt im Prinzip nur einen, der das umsetzt, was du ihm sagst.
Ja, scheint tatsächlich.
Und dafür brauchst du dann halt keinen Spielberg.
Genau, scheint, wobei Spielberg ja auch durchaus Serien gemacht hat. Der hat ja Columbo-Episoden gemacht, unter anderem.
Aha, okay, wusste ich nicht. Aber das war jetzt natürlich ein überzogenes Beispiel. Wenn bei Leftovers Spielberg als Regisseur gekommen wäre oder Christopher Nolan oder so, dann machen die das ja auch nur, wenn sie sich da auch selbst ein Stück weit verwirklichen können.
Genau, dann sind die ja auch meistens auch die Autoren. Also das ist ja typisch Christopher Nolan und wie heißt sein Bruder? Jonathan, glaube ich. Die machen ja irgendwie immer zusammen. Der eine ist der Regisseur mehr und der andere ist der Autor mehr. Mhm. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also bei Serien haben irgendwie die Regisseure, zumindest aus unserer Sicht, da weniger zu melden, scheinbar. Okay. Dann vielleicht noch was zur Musik. Ihr habt schon gehört, das Titelstück, was ich eben eingespielt habe, das ist das Klavierthema aus The Leftovers. Das ist nicht das Titelthema der ersten Staffel, aber das ist eigentlich ein durchgängiges Motiv, was immer wieder vorkommt in der Serie. Ich habe letztens gelernt, dass es den Begriff Cue gibt bei Musik-Cue. Das sind eben so die Untermalungen, die im Hintergrund spielen. Und dieses Klavierthema, das ist meistens minutenlang schon zu hören, bevor das dann auf irgendeinen Höhepunkt zuläuft, der auch in Bildern gipfelt. Also,
ja.
Wenn dann irgendwas passiert, dann kommt eben der Teil, den wir eben eingespielt hatten.
Ja, und das ist ja, also ich merke sowas halt immer, weil ich tendenziell jemand bin, der Musik einfach nicht wahrnimmt, außer wenn sie super nervig ist oder ich sie ganz großartig finde. Und das Thema, das war irgendwie ganz schnell so in meiner Aufmerksamkeits, nein, nicht Aufmerksamkeitsspanne, aber du weißt, was ich sagen möchte. Also,
genau, ja. Das geht mir auch so, das fällt einem total schnell auf. Und zwar fällt es einem immer erst auf, wenn das auf diesen Höhepunkt zugipfelt, das kann vorher schon minutenlang gelaufen sein, dann fällt das eigentlich noch nicht so auf. Weil das auch natürlich noch sehr leise ist, aber das unterstreicht halt sehr gut diese Stimmung, die Serie hat, diese Traurigkeit oder diese Verlassenheit. Jetzt sind wir schon wieder bei Lost.
Ja.
Aber das passt sehr gut, finde ich. Max Richter ist ein, wie man am Namen hört, Engländer, der in Deutschland geboren ist und eigentlich auch schon relativ viel gemacht hat. Der wohnt auch jetzt wieder in Berlin, habe ich gelesen. Ist aber in England aufgewachsen und hat zum Beispiel auch Tabu gemacht. Die Serie findest du ja auch gut. Ich habe sie, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe nach der ersten Folge abgebrochen.
Natürlich gesehen, weil es eine Serie von und mit Tom Hardy.
Natürlich, ist. Ja. Ich glaube, ich habe die erste und die zweite Folge gesehen und dann hat es mich nicht so richtig gepackt. Vielleicht probiere ich es nochmal. Auf jeden Fall hat er da die Musik gemacht. Arrival hat er wohl zum Teil gemacht, den Film. Oder da zumindest sind da Sachen von ihm benutzt worden. Und bei Shutter Island hat er wohl auch irgendwie was gemacht. Also,
was war denn Arrival? War das mit Charlie Sheen?
Nee, ich glaube, das ist dieser Film vom letzten Jahr von Villeneuve. Wie heißt
der? Ach, der!
Mit diesem Stein, der da steht.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Ach so, den habe ich auf dem Flug in die USA gesehen. Ja, ich fand ihn mittelmäßig.
Echt? Der wurde doch total abgefeiert.
Ja, natürlich. Ich wurde auch schon sehr zurechtgewiesen von Ben, dass ich den mittelmäßig fand.
Aber Shutter Island fandest du richtig gut.
Ja, das fandest du ja nicht gut. Ich fand ihn super. Shutter Island fand ich so gut, weil das so ein Film war, wo die, Achtung, Spoiler, weghören die nächste Minute. Bei Shutter Island ist es tatsächlich so, dass die ganze Zeit so eine Verschwörung scheinbar aufgebaut wird und alle sagen immer, nein, das ist nicht so, der Typ ist verrückt, und am Ende stellt sich halt wirklich raus, der ist verrückt. Das finde ich so gut an dem Film.
Ja, ich fand den ja auch nicht furchtbar.
Na gut, ich fand ihn super. Ist ja auch von, wie heißt er? Scorsese, oder?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, das ist von Scorsese.
Ja, aber Spoiler ist doch ein gutes Thema.
Ja.
Was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen sollten. Mhm. Also wir sind uns da ja, glaube ich, beide einig, dass es eigentlich, dass diese Serie nicht spoilerbar ist, weil es halt eben nicht darum geht, irgendein Geheimnis aufzudecken, sondern einfach Menschen dabei zuzuschauen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Und da gibt's keinen großen Twist oder so.
Ja, ich finde auch, man kann durchaus erstmal unseren Podcast hören, und wenn man dann Lust auf die Serie bekommt, dann kann man auch dann noch in Staffel 1 einsteigen. Wir werden natürlich nachher über ein paar Sachen noch reden, die am Ende der Staffel kommen, die erst erklären, wie bestimmte Dinge passiert sind, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Riesenspoiler oder als Erkenntnis
sehen. Das sind so ein paar Wow-Effekte. Das macht ja das Erlebnis auch nicht kaputt, dir das anzusehen.
Genau. Man weiß halt vielleicht dann schon ein bisschen was mehr über die Charaktere, weil das ist eigentlich wieder so eine typische, da merkt man auch wieder, dass da Lindelof und Lost irgendwie mitspielt. Man kriegt immer erstmal so ein paar Brocken hingeworfen, und dann wird einem nach und nach so über Bilder sehr oft erzählt, wie diese Charaktere jetzt dahin gekommen sind, wo sie sind. Stichwort Bilder. Ich finde, das ist auch eine sehr visuelle Serie. Also erstens sind die Bilder toll. Das wird in Staffel 2 und 3, finde ich, noch viel deutlicher.
Ja.
Bei Staffel 3 habe ich das richtig abgefeiert, wie schön diese Landschaftsaufnahmen und so da inszeniert sind. Aber in Staffel 1 ist das auch schon okay. Ich habe nachher noch ein Beispiel. Und zweitens erzählen die da auch die Geschichten mit Bildern sehr gut. Und das ist ja nicht immer so im Fernsehen und im Kino, dass man Geschichten durch Bilder erzählt, sondern die werden ja oft durch Dialoge erzählt. Und das, schon Hitchcock hat gesagt, das sollte man nicht tun. Man sollte die Geschichten durch das erzählen, was man sieht. Weil das ist ja ein visuelles Medium.
Ja. Und das machen die wirklich richtig gut. Also da gibt's halt wirklich, da gibt's immer wieder Szenen, die dann, finde ich, unglaublich ergreifend sind durch die optische Inszenierung. Jetzt nicht mal nur drauf beschränkt, dass man sagt, oh, da habt ihr jetzt aber die Landschaft schön mit ins Bild genommen, sondern auch, wie du den Charakteren dabei zusehen kannst, und wie du es eben gerade sagtest, dass die mir jetzt nicht erzählen, ich bin gerade sehr traurig, weil meine Tochter genau. ist gestorben, sondern dass du es einfach lesen kannst in ihren Gesichtern, was gerade passiert, und dann noch diese starke Musik dazu, das ist einfach wirklich oft, gibt's ganz selten, dass Serien in der Inszenierung so stark sind.
Ja, vor allem, weil es auch nicht ganz so cheesy wird. Also das kann ja sehr schnell umkippen in so pathetisch und cheesy. Und das, finde ich, ist vielleicht manchmal so, aber sehr selten, finde ich. Es ist nicht so eine cheesy Stimmung. Auch wenn die Musik so ein bisschen in die Richtung geht.
Ja, aber ja, was soll ich sagen? Also es funktioniert für mich.
Ja, für mich auch. Ja, dann können wir gleich eigentlich noch was über den Cast sagen. Denn der funktioniert für mich eigentlich auch. Eigentlich kein Totalausfall dabei. Ich finde die eigentlich sogar ziemlich gut, die meisten.
Ja, die meisten. Ja.
Die meisten. fangen wir doch einfach mal, gehen wir mal durch, oder? Wir können ja noch so ein bisschen erklären dann gleich, wer die Leute sind. Da gibt's den Kevin Garvey Jr. Das ist so der männliche Hauptdarsteller. Der ist der Polizeichef in der Stadt und wird gespielt von Justin
Theroux. Ich habe es übrigens nie verstanden. Kevin Garvey Jr., warum machen Leute das?
Tja.
Also warum gebe ich meinem Kind den gleichen Namen?
Ja, vor allem Kevin.
Ja, egal, ich wollte ja nur einen blöden Witz machen.
Ja, ich auch. Verstehe ich auch nicht. Wir können ja mal
Justin Theroux habe ich kürzlich auch gesehen in dem Netflix-Film Mute.
Okay.
Und der war, glaube ich, fast das Beste an dem Film.
Okay. Ich habe ihn kürzlich gesehen in Star Wars.
Stimmt.
Aber er ist mir erst aufgefallen, nachdem du es mir erzählt hast.
Ja.
Ja, Justin Theroux ist, ich muss es leider sagen, das ist auch so ein David Lynch-Darsteller. Der ist eigentlich bekannt durch mehrere David Lynch-Filme, insbesondere auch mal Holland Drive,
wo er einen. Deshalb kannte ich den nicht.
Ah, siehst du? Wo er auch einen Regisseur spielt und der hat eigentlich auch eine ziemlich tragisch-komische Rolle da.
Mhm.
Und genau.
Also kann ich mir jetzt aber auf jeden Fall sehr gut vorstellen, nachdem ich ihn in Leftovers gesehen habe, dass der in so einem in so einem Lynch-Film,
so einem abgedrehten,
dass der da gut reinpasst.
Ja. Genau, er hat auch bei American Psycho mitgespielt, den kenne ich nicht, aber das ist ja auch so ein Kultfilm, oder?
Ja, okay.
Weiß ich nicht.
Ja, aber den habe ich dann wahrscheinlich gesehen, bevor ich Justin Theroux kannte.
Der ist ja auch schon von 2000 oder so. Und er hat aber
mit dem Batman-Typen ist der, oder?
Bale?
Ja, genau.
Okay, aber ich habe ihn ja nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe nur gelesen, der spielt damit und mir sagt der Titel was. Und Six Feet Under, die Serie kennst du ja, das ist auch eine HBO-Serie, oder?
Ja.
Hat er in mehreren Folgen
auch gespielt. Eine ziemlich großartige Serie, aber auch da, ich kann mich nicht daran erinnern.
Hast du nicht erkannt,
dass er da mitgespielt hat.
Und dann ist er auch Drehbuchautor, das wusste ich auch nicht, bis ich es gelesen habe letztens, zum Beispiel für Tropic Thunder.
Der war aber lustig.
Ich fand den auch lustig, ja. Da hat er mit anderen zusammen das Drehbuch geschrieben. Und Aha. Du hast noch was ergänzt, sehe ich gerade, oder?
Nein.
Nicht? Iron Man 2 steht da noch. Das kann ich nicht geschrieben haben, weil den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Sachen aufgeschrieben, die ich auch kenne.
Das hast du geschrieben, ich habe das nicht geschrieben.
Weil dein
Cursor aber Iron Man 2 war kein guter Film.
Kann schon sein. Ich gucke mir solche Filme sowieso nicht an. Ist ja immer gleich. Solche DC-Filme.
Oh, hoffentlich hört uns keiner zu, der sich mit Comics aus.
Naja. Also es war dann wahrscheinlich Marvel, oder?
Richtig.
Eigentlich ist es immer Marvel, es sei denn, es ist Batman und Superman, oder?
Ja, genau.
Ja, dann kann man sich das einfach merken. Gut. Und Batman finde ich ja sogar gut. Gut, dann gibt's da noch Nora Durst. Die ist eigentlich noch viel bekannter. Das ist, das kommt, glaube ich, am Anfang noch nicht so richtig raus, aber über alle Serien hinweg ist es auf jeden Fall die weibliche Hauptdarstellerin.
Ja.
Und gespielt von Carrie Coon. Irgendwie denke ich da immer an so ein Waschbär. Ich weiß nicht. Wie heißen denn Raccoon? Nee, Raccoon oder wie heißt
Raccoon.
Die? Genau. Carrie Coon, zuletzt bekannt nach The Leftovers auch durch Fargo Staffel 3. Da war sie nämlich auch die Hauptdarstellerin.
Ja.
Hat, glaube ich, sogar einen Emmy gewonnen.
Kann ich mir gut vorstellen. Also, weil ich finde, an der gibt's ja nichts zu meckern. Ich finde, die hat über die Serie ein paar richtig schwere Szenen zu spielen gehabt und die liefert da immer super ab.
Okay, wenn ich nach Carrie Coon suche, finde ich Carrie Fisher in Wikipedia. Ja, ich finde sie auch sehr gut. Und sie wird, glaube ich, sie wird sogar noch viel besser in Staffel 2 und 3, finde ich. Am Anfang mochte
ich den Charakter nicht so. Ja, das ging mir aber mit den meisten so. Also das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass es auch einfach eine Weile braucht, bis du richtig verstehen kannst, was in irgendwelchen Szenen überhaupt passieren soll, weil du den Charakter noch gar nicht einschätzen kannst und noch gar nicht weißt, was da jetzt so gerade passiert, weil die ja eben nicht die ganze Zeit erzählen, was so in ihnen vorgeht. Und das funktioniert dann später einfach besser.
Mhm. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass ich auch in Staffel 2 und 3 alles verstanden habe.
Nee, auf keinen Fall. Aber du bist irgendwann nicht mehr so völlig, völlig überfordert mit der Situation, wenn hier Justin Theroux mal wieder völlig dreckig irgendwo morgens aufwacht und nicht weiß, was die letzten zwei Tage passiert ist, weil das kennen wir ja dann schon.
Genau, also das kenne ich dann schon, aber ich muss auch bis jetzt sagen, dass ich noch nicht letztendlich weiß, was das bedeutet.
Ja, aber so weiß ich das auch gar nicht. Aber dann musst du deine Aufmerksamkeit nicht so darauf konzentrieren, jetzt überhaupt mit der Situation zurechtzukommen, sondern du kannst dich mehr darauf konzentrieren, wie geht der Charakter damit um.
Ja.
Und deshalb wirkt es dann, glaube ich, auch einfach stärker, weil du mehr auf sowas achten kannst.
Genau. Ja, Nora Durst, da kommen wir gleich noch mehr zu. Und wir können vielleicht, wenn wir jetzt bei Nora Durst sind, mal kurz springen zu Matt Jameson, das ist nämlich ihr Bruder. Diese ganzen Beziehungen, die werden am Anfang noch gar nicht klar. Also man sieht erstmal so die verschiedenen Charaktere, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Und wie die zusammenhängen, das kriegt man erst mit der Zeit mit. Aber können wir jetzt schon sagen.
Ja, klar.
Matt Jameson ist der nächste super Schauspieler, finde ich. Das ist Christopher Eccleston.
Mhm.
Den kennen viele Leute vor allem durch Doctor Who. Ich bin kein Doctor Who-Seher.
Ist, glaube ich, auch das Bekannteste.
Ja, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist in Großbritannien vor allem sehr bekannt. Mhm. Aber der wird eigentlich immer genutzt, wenn es irgendwelche Charakterdarsteller braucht.
Ja, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, der war mir schon bekannt, aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, in welchen Filmen ich den schon gesehen habe. Ich weiß, dass der immer wieder mal so als Nebendarsteller in Filmen auftaucht, aber ja, ich könnte jetzt keinen einzigen Film nennen.
Ja, ich habe auch keine dazu geschrieben, das heißt, dass ich eigentlich auch keine gefunden habe, die ich kenne. Doctor Who halt. Und da hat er auch, glaube ich, nicht so lange mitgemacht. Da ist er, glaube ich, eine Staffel wieder ausgestiegen, ja. Genau. Das ist der Bruder von Nora Durst. Er ist Priester.
Ja, und der Priester.
Genau. Dann vielleicht nochmal zur Garvey-Familie zurück. Dann gibt es nämlich noch Laurie Garvey. Das ist Kevin Garveys Frau. Und die wird gespielt von Amy Brenneman. Finde ich eigentlich auch sehr gut.
Ja, ja, es ist... Mag zwar ein bisschen langweilig sein, wenn wir jetzt bei jedem sagen, hat das sehr, sehr gut gemacht, aber es stimmt halt einfach in den allermeisten Fällen. Also ich hab tatsächlich nur einen Darsteller, bei dem ich immer wieder, dem ich das nicht immer so ganz glauben konnte, den ich ein bisschen schwächer fand, aber der jetzt auch kein Totalausfall war.
Ich glaube, vielleicht ist das der gleiche, ich habe nämlich auch einen, aber da kommen wir vielleicht gleich
dazu. Ja.
Genau, Amy Brenneman kenne ich eigentlich auch nicht so richtig von anderen Serien, aber die hat die Haare schön. Die hat eine unheimliche Haarpracht.
Also ich kenne sie aus, das war so eine Ärzte-Serie, die meine Ex-Freundin geguckt
hat. Ja.
Da hat die mitgespielt.
Sie hat bei Heat mitgespielt.
Bei dem Film?
Ja.
Huh.
Ich weiß aber nicht, wer das ist. Vielleicht ist das die...
wahrscheinlich die Freundin von Al Pacino.
Ach so, ich dachte vom anderen. Von Robert De Niro.
Ah, doch, ja, natürlich. Du hast recht, von Robert De Niro, ja.
Die er da mit über die Wiese genommen hat, damals auf sein Haus.
Genau.
So, dann geht's weiter mit. Moment, jetzt kommt die ich finde, die nicht immer so überzeugend ist. Das ist Liv Tyler. Liv Tyler.
Ist das echt? Auch die, okay.
Die du meintest?
Nee? Nein.
Okay.
Das ist nicht die ich meinte. Ist ja aber auf jeden Fall mal die prominenteste Schauspielerin, oder? Das ist
auf jeden Fall die prominenteste, bekannt natürlich durch Herr der Ringe und durch Armageddon. Und als Tochter von Steven Tyler. Also eine Elbenprinzessin.
Ja, die fandest du nicht überzeugend?
Das weiß ich auch gar nicht, ob ich die nicht als Schauspielerin überzeugend fand. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich nie so richtig wusste, was die eigentlich wollte. Vielleicht liegt also das aber auch an dem Charakter.
Das ging mir auch so, dass ich mit dem Charakter, das ist mir ganz, ganz lange und eigentlich hat es, glaube ich, nie aufgehört, dass ich mich immer gefragt habe, wieso machst du das denn jetzt? Also die auch so komische Sprünge in ihrer Entwicklung gemacht hat, die du halt nicht so richtig mitverfolgen konntest, weil die relativ wenig Zeit in der Serie hatte. Und sie dann halt immer wieder mal an einem anderen Punkt aufgetaucht ist und dann irgendwie plötzlich super, super krass war. Also weil die fängt ja an als normaler Mensch und entwickelt sich ja schon im Lauf der ersten Staffel und dann auch in den beiden weiteren Staffeln zu einer ganz krass manipulativen, radikalen Irren, die über Leichen geht. Aber du siehst es halt, du kannst halt so die Reise nicht richtig mitgehen, finde ich.
Vielleicht ist es das, vielleicht liegt es gar nicht an der Schauspielerin, vielleicht ist der Charakter tatsächlich so lückenhaft etwas angelegt. Aber das hat mich halt immer so ein bisschen auch gestört. Mm. Na gut. Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, wahrscheinlich die bekannteste. Dann kommen wir wieder zurück zur Garvey-Familie. Da gibt's noch Tom Garvey, Chris Zilka. Habe ich jetzt auch nichts zugeschrieben, kannte ich jetzt nicht. Ist auch.
Habe ich zufällig gerade gesehen in The Amazing Spider-Man. Da taucht er, glaube ich, für 4,5 Minuten oder so auf.
Okay. Aber wenn ich da jetzt nichts dazu geschrieben habe, habe ich wahrscheinlich auch nichts gefunden, was ich sonst kenne.
Also das ist der Adoptivsohn von Kevin Garvey Jr., also der
echte der Sohn,
den Laurie schon hat.
Genau, ja.
Ja. Und das ist der Schauspieler, der mich nicht so richtig mitnimmt, weil der, ja, ich weiß nicht, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, woran das liegt, aber.
Ja, mich hat halt vor allem der ganze Plot-Teil mit ihm nicht so interessiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist bei mir das gleiche Problem, was du mit Liv Tyler hattest, dass es weniger um den Schauspieler geht, als eher um den Charakter.
Mm. Gut, und dann kommen wir zur Tochter. Die haben nämlich auch noch eine Tochter, Jill Garvey. Genau, da habe ich rausgefunden, dass die Tochter von Andy McDowell.
Und das hat mich überhaupt nicht, also ich wusste das nicht und ich bin auch nicht von selber draufgekommen, aber wenn man das sieht, liest, dann ist es völlig klar, das ist natürlich die Tochter von Andy McDowell.
Ja, es sieht ja schon sehr ähnlich, gerade von den Haaren her.
Ja.
Genau. Und die fand ich schon auch gut. Also.
Ja, fand ich, also schon von Folge 1 an war ich beeindruckt, weil die so unglaublich jung noch ist. Mhm. Oder zumindest wirkt. Ich weiß, ich bin ja manchmal überrascht, wie stark das tatsächliche Alter von Schauspielern abweicht.
Wahrscheinlich ist sie 34.
Aber ja, ich fand die richtig stark.
Ja, inzwischen ist sie 23, also war sie noch unter 20.
Ja.
Ich fand sie auch gut. Ich habe allerdings auch nichts gefunden, groß was, wo sie mitgespielt hat. Aber ist ja auch noch sehr.
Ja, hat ja noch ein bisschen Zeit für ihre Karriere.
So, und dann kommt eine meiner Lieblingsdarstellerinnen und zwar Patty. Gespielt ja. Von Ann Dowd.
Das kann, glaube ich, keiner, der die Serie sieht,
also nachvollziehen.
Kann ja wohl abstreiten, dass die ein Highlight ist.
Ach so, ich dachte, du meinst, bevor sie die Serie sieht. Ja, also die hat so ein, die ist so eine ältere Frau, die hat so ein bisschen so ein zerknautschtes Gesicht und die spielt einfach super.
Ja, und auch den, und die schafft es, finde ich, so gut, diesen Charakter, bei dem ich eigentlich die ganze Zeit Ohrfeigen geben möchte und sagen mir, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Aber trotzdem so nachvollziehbar darzustellen und auch auf so eine, die ist immer so, die ist so selbstsicher und so und ist sich so im Klaren, also die will was und hebt sich dadurch von diesen ganzen anderen Charakteren, finde ich, ab, die alle so gebrochen und suchend sind. Dass es immer interessant ist, wenn die da aufeinandertreffen.
Ja, einmal ist sie so ein bisschen anders, kommen aber an der Stelle dann auch zu. Da ist sie dann nicht mehr so kontrollierend, sondern scheinbar hilfesuchend. Aber da habe ich mir noch was zu aufgeschrieben. Das ist eine Schauspielerin, die gibt's schon ewig. Und die hat hier steht in der Wikipedia, in über 80 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Also, das ist so eine, wirklich so wie hier, Terry O'Gilliam oder so, den, bei Lost. So ein,
ja,
alter Haudegen.
Oder hier, wir haben ja noch einen alten Haudegen.
Haben wir, gleich kommt noch ein alter Haudegen, genau.
Ja.
Aber was ich bei ihr noch sagen wollte, zum ersten Mal habe ich von ihr gehört, als Kind, in den, weiß ich nicht, Ende 80er, Anfang 90er, da kam nämlich immer im ZDF oder so, kam Werbung für Fackeln im Sturm und dann,
aha,
mit, dann wurde sogar immer gesagt, mit Endout in der, okay, in der Werbung dafür.
Habe ich nie gesehen.
Ja, ich auch nicht, aber die Werbung dafür.
Das ist dieses Südstaaten-Drama,
ja, so ein, oder? Genau, so ein, da hat auch, glaube ich, auch Patrick Swayze mitgespielt oder so. Ja, genau, der ist da auch dabei. Ah, das ist, glaube ich, eine ganz andere, die heißt nämlich Leslie Endown. Nicht Handout. Okay.
Nein, Kindheit ruiniert.
Vergesst, was ich in den letzten 2 Minuten gesagt habe. Alles Blödsinn. Verdammt. Naja, gut. Kann ich alles rausschneiden. Mache ich eh nicht. Dann geht's weiter mit Dean. Weiß ich wieder nicht, wie man den ausspricht. Entweder Michael Gaston, vermute ich mal, oder Michael Gaston.
Weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch wieder so ein bekanntes, ja, Gesicht.
Genau. Kannte ich vor allem durch Jericho. Mhm. War ja auch mal so eine 2-3-Staffeln-Serie, die dann abgesetzt wurde. Und da war er der Vizebürgermeister. Hat auch eine bisschen seltsame Rolle. Ich glaube, da müssen wir nachher auch nochmal im Detail drüber reden, was der eigentlich ist, wer der ist.
Ja.
Ja.
Aber auch also, sehr interessant.
Genau. Und dann gibt's noch Kevin Garvey Senior. Und den meinst du wahrscheinlich mit. Den, genau, kennt man ja auch aus.
Ja, also das Gesicht, das kennt, glaube ich, ja, jeder, der mehr als 10 Filme in seinem Leben gesehen hat.
Genau, aber auch nie so als Hauptdarsteller, gell, sondern immer so als, der hat mal überall so mitgespielt. Also was ich jetzt direkt kannte, was ich mir aufgeschrieben hatte, war Apocalypse Now, wobei ich jetzt, mhm, nicht weiß, wer er ist. Absolute Power, weiß ich auch nicht, wer er ist.
Gar nichts.
Kennst du nicht? Das ist
Absolute Power.
Das ist mit,
das kenn ich nur
Clint
von Palpatine.
Ich meine, der ist mit Clint Eastwood und ist das nicht der, wo er der, nee, das ist nicht der Film, wo er der Bodyguard vom Präsidenten ist. Der heißt, glaube ich, In the Line of Fire. Das ist der Film mit Gene Hackman, wo irgendwie ein Attentat irgendwann, ah, verdammt.
Aha, nö, hab ich, glaube ich, nicht gesehen.
Bestimmt hast du den gesehen. Der ist doch mit
Clint Eastwood. Ich hab den,
und mit Gene Hackman.
Ich habe Scott Glenn in meiner Kindheit immer verwechselt mit der in Alien den Androiden gespielt hat.
Ach so, Bilbo. Nee, doch.
Nein. Bilbo?
Ach nee, Quatsch.
Nein,
der hat, das nein. Der hat auch bei Alien mitgespielt. Doch, der hat den Androiden gespielt, Ash im ersten Alien. Aber du meinst nicht den. Du meinst den von Millennium.
Ja, genau den.
Der hat auch so ein zerknautschtes Gesicht, so ein, ja, Faltengesicht. Genau. Ja,
die habe ich früher immer verwechselt.
Ah, okay. Der heißt, verdammt, Millennium Esports Team. Kann das sein, dass die nicht so bekannt ist, die Serie?
Ja, das war doch so ein, war das nicht so ein Akte X Spin-off?
Ja, genau, sowas.
Oh, sogar die Serien-Junkies lassen mich im Stich.
Ich bin ja einfach auch in Alien gucken, wie er heißt. Aber das müsste dann der zweite Alien sein.
Lance Hendrickson.
Ah, Lance Hendrickson,
Frank, genau. Black. Genau. Ich hatte die ganze Zeit Frank Black im Kopf, aber das ist die Rolle.
In Millennium Lance oder Hendrickson. Wo?
Ja.
Okay. Mhm. Gucke ich aber gerade nochmal bei Alien, wer den ersten Alien gespielt hat. Oh, das finde ich auch nicht mehr. Also mit dem verwechselst du auf jeden Fall immer Scott
Glenn. Habe ich früher. Mittlerweile kann ich sie auseinander. Okay.
Also mal ganz kurz, weil ich unbedingt nachgucken muss. Ian Holm, doch, der spielt in dem ersten Alien, spielt der Ash, das ist der Androide. Okay. Nicht zu verwechseln mit John Hurt, der spielt ja den, aus dem der Alien rauskommt.
Ja.
Aber Ian Holm ist Bilbo.
Ja, richtig.
Auch in Das fünfte Element zu sehen.
Ja.
Gut. Genau, das ist Scott Glenn. Natürlich kenne ich ihn auch durch Jagd auf Roter Oktober. Aber was ich eben sagen wollte, vielleicht fällt es dir dann wieder ein, Absolute Power. Da spielt Clint Eastwood, ist auch Regie Clint Eastwood. Clint Eastwood spielt da einen alten Trickdieb oder einen Einbrecher und der bricht irgendwie in das Haus von irgendeinem reichen Typen ein und wird dann Zeuge, glaube ich, eines Mordes. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber der wird irgendwie Zeuge, ja, eines Verbrechens,
sodass der Präsident
da drin verwickelt ist, genau.
Ja, der seine Geliebte irgendwie umgebracht, genau, hat oder so. Ja.
Ja, also kennst du auch. Gut, da spielt auch Scott Glenn mit. Und natürlich Jagd auf Roter Oktober als U-Boot-Captain des Jagd-U-Boots, was auf Roter Oktober Jagd macht. Und in Schweigen der Lämmer spielt er auch mit. Haben wir noch jemanden Wichtigen vom Cast vergessen, den ich nicht aufgeschrieben habe?
Nö, ich glaube nicht.
Hier waren schon ein paar bei. Also generell muss man sagen, die Serie geht mit dem Cast sehr, also ganz viele Leute, die jetzt in der ersten Staffel vorkommen, die kommen in der zweiten einfach gar nicht mehr vor. Oder nur noch irgendwie, wir werden nur noch mal erwähnt oder so. Also die räumen da sehr mit dem Cast einfach zwischendurch auf, ohne dass die jetzt sterben oder so. Aber da kommen wir, glaube ich, in der zweiten Serie, ja, in der zweiten Staffel zu, warum das so ist. Aber genau. Aber die wir jetzt hier so gesagt haben, die kommen eigentlich immer mal wieder vor, glaube ich.
Ja, schon. Das ist der, naja, der zentrale Cast wäre jetzt übertrieben, aber nur die Leute, die uns halt, ja, die uns fast bis ans Ende alle begleiten.
Ja. Ah, da fällt mir noch jemand ein, die habe ich vergessen. Das ist die Frau von Matt Jameson. Die habe ich deswegen vergessen, weil die fast nie zu sehen ist.
Deswegen, ja, die liegt ja auch nur im Koma rum.
Die liegt in so einem Wachkoma oder so, genau.
Ja.
Und die ist aber auch noch immer dabei eigentlich.
Ja. Ja, da können wir ja den Namen für die zweite Finden Staffel können wir dann den Namen raussuchen. Raus,
genau. Zweiten Staffel müssen wir dann eh wieder neue Leute finden. Ja, als hätten wir es geplant, könnten wir jetzt vielleicht nochmal die 10 Folgen, die Staffel besteht aus 10 Folgen, die können wir vielleicht einfach nochmal kurz durchgehen, die Titel nennen und in zwei Sätzen sagen, worum es da geht. Und ich fange einfach mal an mit einer von 50, das ist die Pilotfolge, heißt auch auf Englisch einfach nur Pilot. Und da wird ganz, ganz am Anfang dieses Ereignis, dass 2% der Weltbevölkerung verschwinden, kurz gezeigt, noch vor dem Intro. Und dann kommt sozusagen ein Zeitsprung in die Zeit jetzt. Das Ereignis fand am 14. Oktober 2011 statt und die Serie spielt, wenn ich mich nicht verrechne, 3 Jahre später, oder? Das ist der dritte Jahrestag dann.
Ja.
Also
2014. Genau, ist ja auch 2014, glaube ich, rausgekommen, ja, die Serie.
Das wird in dem Pilotfilm gezeigt und dann geht es in diesem Piloten einfach erstmal darum, alle Charaktere vorzustellen. Und man weiß am Anfang aber noch gar nicht so richtig, wo die überall, wie die zusammengehören. Also man sieht Kevin Garvey, der am Anfang irgendwie joggt. Und dann sieht man Nora, die eine Rede halten soll, weil das soll... Ich bin schon viel zu detailliert, oder? Also es werden alle Charaktere vorgestellt und man erkennt erst so im Laufe der ersten Folgen, wie die überhaupt zueinander in Beziehung stehen. Ja, mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen.
Naja, also ich finde, so ein paar Grundlagen können wir ja schon, also diese, weil wir sind zum Beispiel noch überhaupt gar nicht drauf eingegangen, dass es, dass sich so die Gruppierung der Guilty Remnants gebildet hat. Also ich finde, so ein paar Grundlagen braucht man schon, falls man die Serie nicht gesehen hat, um das irgendwie einordnen zu können, was wir sagen.
Ja gut, dann wir befinden uns jetzt 3 Jahre später, also und es ist der Jahrestag steht bevor von diesem Ereignis, wo die Leute verschwunden sind. Und man sieht, dass Kevin eben, er ist Polizist, er ist Polizeichef in Mapleton. Das ist ein fiktiver Ort in den USA, in der Nähe von New York. Ich habe nachgeguckt, es gibt 19 Mal den Ort Mapleton in New York, aber nicht in New York, in den USA, aber keinen Mal im Staat New York.
So ein bisschen wie Springfield.
Ja,
bietet genau. Sich an, weil das gibt es so oft.
Genau. Und er ist da der Polizeichef. Ist so eine Kleinstadt. Kleinstadt heißt in den USA ja immer noch mal was anderes als bei uns. Wahrscheinlich 100.000 Einwohner oder so. Bei uns wären das 1.000. dann gibt es, dann wird Tom gezeigt. Tom ist ja sein Sohn, das ist zu der Zeitpunkt noch nicht klar. Der ist ganz woanders. Der ist irgendwo im Mittleren Westen und bringt so einen Politiker zu einem Guru. Holy Wayne heißt der.
Holy Wayne, ja. Holy ist auch ein sehr abgefahrener Typ.
Genau, und der hat da irgendwie so eine, wie so eine Sektenranch da irgendwie aufgebaut. Und da bringt er diesen Politiker hin. Weil Holy Wayne, der ist so ein selbsternannter Messias, der sagt, dass er durch Umarmungen die Leute den Schmerz nehmen kann. Den Leuten, ja, den Schmerz nehmen.
Aber dieser, also ich kenne den Schauspieler nicht, aber die Augen von dem,
ja,
sind schon echt irgendwie ist ein creepy Typ.
Ja, ja, ja. Der kommt ja auch über die ganze Szene, Serie, über die ganze Staffel immer wieder vor. Der ja. Oli Wayne. Den haben wir noch vergessen zu erwähnen. Dann Jill, das man sieht so, dass sie so ziemlich ja auch schlecht mit der Situation zurechtkommt. Wir gehen erstmal zu ihrer Mutter. Das hängt nämlich damit zusammen. Laurie. Laurie hat sich nämlich den sogenannten Guilty Remnants angeschlossen. Die Guilty Remnants sind ein Kult. Ich habe es ja am Anfang schon so gespoilert, dass die laufen so mit weißen Kutten, nee, sind keine Kutten, eher so Jogginganzüge durch die Gegend.
Ja.
Und treten immer zu zweit auf und stellen sich einfach vor irgendwelche Häuser und blicken Leute an, die da vorbeikommen. Und sie sagen aber nichts, weil sie haben so ein Schweigegelübde, oder sie rauchen aber ständig. Das sieht sehr bizarr aus, wie sie da überall rauchend in ihren weißen Klamotten rumstehen.
Ja.
Und Laurie ist Mitglied dieser Guilty Remnants. Und gleichzeitig die Mutter von Jill und Tom und die Ehefrau von Kevin. Und wie sie dazu gekommen ist, das erfährt man erst sehr spät, dass sie da beigetreten ist.
Ja, und auch was die Guilty Remnants überhaupt wirklich wollen, war mir in der ersten Folge auch noch nicht so richtig klar. Also was die jetzt bezwecken wollen damit, dass sie halt aufhören zu reden und die ganze Zeit rauchen und Leute angucken.
Genau, aber sie stören ja am Ende der ersten Folge dieses Fest, diese Gedenkfeier, indem sie sich am Rand aufstellen und so Schilder hochhalten, auf denen steht Stop wasting your breath. Also sie haben irgendwie einen Bezug zu diesem Ereignis man hat so das Gefühl, sie glauben, es hat alles gar keinen Sinn mehr, was man tut. Das ist so denen ihre Agenda.
Ja, genau. Die wollen halt, also die sind der Meinung, dass es notwendig ist, dass es Leute gibt, die dem Rest der Bevölkerung einfach klar machen, ihr könnt jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre alles gut, weil es ist nicht alles gut. Damals ist im Prinzip die Welt untergegangen und es ist alles ganz schlimm. Und jetzt hört doch mal auf, so zu tun, als wäre alles wieder in Ordnung, weil es ist halt alles scheiße. Und irgendjemand muss euch dran erinnern, weil ihr findet ja den richtigen Weg nicht und deshalb müssen wir das tun.
Genau, die machen jetzt immer so Aktionen, um die Leute daran zu erinnern.
Und die Leute wollen das natürlich.
Natürlich.
Nicht.
Ja, klar. Und vor allem erstens wollen sie nicht ständig daran erinnert werden, weil sie haben ja alle irgendwie Verluste. Und so die Grundstimmung oder die Grundprämisse ist ja, dass diese Leute eben verschwunden sind. Und man kann das ja vielleicht so ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland verstehen, dass Leute oft erst weitermachen konnten, wenn sie wussten, ihre Verwandten, dass sie wirklich gestorben sind. Also das war ja oft nicht klar, wenn irgendwelche Soldaten noch nicht wieder zurückgekehrt sind, ob die tot sind oder ob die vermisst sind.
Ja.
Und erst wenn man wusste, die sind jetzt tot, dann konnte man wieder weitermachen. Also das.
Okay. Das ist ja viel ernster jetzt, als ich erwartet habe. Ich dachte, du machst so einen Witz von, auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg damals sind ja plötzlich von einem Tag auf den anderen alle Nazis verschwunden. So. Das waren keine mehr. Das waren nur noch die aufrechten Deutschen.
Genau. Da. Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich wollte eigentlich sagen, genau, warum man davon ausgehen kann, dass jetzt alle irgendwie einander Klatsche haben, so ein bisschen, dass die alle mit der Welt nicht mehr klarkommen.
Ja, natürlich. Ich finde das total nachvollziehbar, dass du, also das geht ja sogar Leuten so, bei denen klar ist, was passiert ist, wenn die irgendeinen Verlust erlitten haben, dass es Menschen so richtig aus der Bahn werfen kann. Und wenn du dann noch nicht mal weißt, eben was da passiert ist und eben nicht diese Sicherheit hast, dass die nie wiederkommen, sondern dir immer, das ist ja so ein Ding, womit Nora ganz lange kämpft, dass sie nicht loslassen kann. Ja, weil du dir ja eben einreden kannst, okay, die sind einfach verschwunden, dann können sie ja auch einfach wieder auftauchen.
Genau, und das ist ja so das Grundthema der gesamten Serie, dass Leute sich entweder schaffen, ein Weltbild aufzubauen, und das ist genau das, was die Guilty Remnants eben machen, das ist eben denen ihr Weltbild, Und deswegen ziehen die sich alle weiß an und rauchen und sagen nichts mehr. Und dann bauen sich ein anderes Weltbild auf, wie zum Beispiel Matt Jameson, der das natürlich alles mit Gott erklärt. Wobei die Guilty Remnants machen das ja auch nur anders. Und es, dann gibt es eben Leute, die ja sich überhaupt nicht kein Bild machen können und die darunter eben leiden, dass sie überhaupt nicht wissen, was passiert ist.
Ja, deshalb schaukelt sich das ja dann auch so schnell hoch, weil diese, also weil da so eine Grundaggression die ganze Zeit da ist. Also weil als die Guilty Remnants da bei dieser Jahrestagsveranstaltung ankommen, die tun ja nichts, außer diese Schilder hochhalten. Und trotzdem geht's dann ganz schnell, dass die in Anführungszeichen normalen Menschen anfangen, die halt zu Klump zu hauen.
Ja, genau. Und Kevin hatte ja davor schon gewarnt auch, dass das passieren würde. Aber die Bürgermeisterin, die haben wir auch nicht genannt, die Stadt hat eine Bürgermeisterin, die hat aber gesagt, wir machen die Feier trotzdem.
Ja. Und es ist da auch beeindruckend zu sehen, finde ich, wie überzeugt die Guilty Remnants sind, weil die wehren sich da ja auch nicht. Die stehen ja dann einfach da und lassen sich halt verprügeln, weil es halt ein Kult voller sehr, sehr verrückter, aber sehr überzeugter Menschen ist.
Genau, ja. Und sie machen ja auch erstmal hauptsächlich keine illegalen Dinge. Es ist halt sehr spooky, wenn jemand vor deinem Haus die ganze Zeit steht und auf das Haus starrt, wenn du aus dem Fenster guckst oder wenn du rauskommst. Und deswegen ist es natürlich schon irgendwie ein Übergriff für die Leute.
Ja, natürlich. Ja. Und Patty oder hier deine Südstaaten oder nicht Südstaaten Anne ist eben die Anführerin von der Guilty Remnants Zelle hier in Mapleton. Also weil die gibt's natürlich weltweit, weiß ich nicht, aber zumindest in den USA.
Ja. Genau. Wollte noch was zur Tochter sagen. Die kommt natürlich überhaupt nicht gut damit zurecht, dass ihre Mutter zu den Guilty Remnants gegangen ist und sie trauert da sehr und sie versucht sich irgendwie halt abzulenken und macht da zum Beispiel, schlägt sie einfach beim Hockeyspielen ihren Ellenbogen irgendeiner Mitschülerin ins Gesicht und dann hat sie dann noch so eine Freundin, mit der sie immer rumhängt. Sie ist dann auch noch später auf so einer Party, ich glaube das ist auch noch in der ersten Folge, wo alle Teenager da so Endzeitstimmungsmäßig unterwegs sind.
Diese Party fand ich richtig gut, das weiß ich noch, dass mir das schon damals, als ich das erste Mal gesehen habe, aufgefallen ist. Weil du auf dieser Party einen super Eindruck vermittelt bekommst, wie die jungen Menschen umgehen mit dieser, also weil da geht's ja nicht nur drum, dass Jill ihre Mutter verloren hat und deshalb da irgendwie Ablenkung sucht und komische Dinge macht, sondern weil die ja alle in so einer ganz komischen Welt sich befinden, die so unglaublich unsicher ist, weil eben keiner weiß, was damals passiert ist und keiner kann sagen, ob es wieder passiert.
Ich glaube, der Punkt, dass Jill ihre Mutter verloren hat, ist der Grund, warum sie nicht so richtig zu der Gruppe gehört, zu dieser Teenager-Gruppe. Sie ist ja dann immer doch die dann wieder die Dinge doch nicht macht oder doch nicht mitmacht und dann
wird ja genau sie geht halt ja sie ist zwar oft mit dabei, aber nicht mit dem Herzen.
Ja. Genau. Dann Nora Durst, haben wir schon gesagt, die hält am Ende nur die Rede, sonst kommt die noch gar nicht so viel vor.
Ja, ich weiß nicht, aber die ich krieg's nicht mehr zusammen, egal, sag ich mal.
Ja, sie wird halt als Symbol vor allem genommen, weil sie hat nämlich ihre gesamte Familie verloren bei dem Ereignis. Sie hatte einen Ehemann und zwei Kinder und die sind alle verschwunden. Das ist sehr ungewöhnlich bei 2%, dass es so gehäuft war. Deswegen darf die am Ende auch diese Rede halten und die ist auch sehr ergreifend, die Rede, die sie da hält. Sie sagt nämlich, sie erinnert sich einmal, wie sie alle toll am Strand waren und sie erinnert sich an eine andere Begebenheit, wo sie alle irgendwie krank mit Grippe zu Hause saßen und sie wünscht sich nur diesen Tag zurück, wo sie mit Grippe waren. Sie wünscht sich ja nicht, sie ist nicht mal so gierig und will den tollen Tag am Strand. Das ist so ihre Rede. Und dann kommen aber die Guilty Remnants und sprengen die Party, also die Feierlichkeiten. Matt Jameson kommt auch noch nicht so richtig vor in der ersten Folge. Der verteilt da nur so Plakate gegen die Guilty Remnants. Nee, Nicht gegen die Guilty Remnants, sondern gegen die, gegen er will den
die
Eindruck,
Verschwundenen.
Genau, er will den Eindruck nämlich nicht hinterlassen. Viele Leute glauben, dass diese Verschwundenen sozusagen göttlich von Gott weggeholt wurden und er verteilt
das
solche.
Das Rapture war, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt, aber das taucht in so vielen englischen Spielen und Filmen auf.
In der Wikipedia stand Entrückung. Ich weiß nicht, ob das wörtlich übersetzt ist. Aber er wehrt sich dagegen, er sagt, das war nicht so. Es ist nicht so, dass die ganzen guten Leute weg sind, sondern er gibt dann immer Beispiele auf so Zetteln, wo sagt, der hier, das war ein richtiges Arschloch und er verteilt diese Flugzettel überall rum und macht sich damit auch unbeliebt. Natürlich.
Ja, aber ist ja klar, dass er das so nicht sehen kann, weil er ist ja noch da.
Genau.
Und er ist doch ein Priester und macht doch ganz viel für Gott. Und Gott würde ihn ja nicht zurücklassen dann. Also kann das gar nicht sein.
Ja. Zu Tom kann man noch sagen, der ist deswegen irgendwie weg, weil der auch natürlich durch dieses Ereignis betroffen ist. Das wird nur ganz kurz in so einer Rückblende gezeigt, als er diesen Abgeordneten zu Holy Vane fährt. Da fragt er, ob er noch in der Schule ist und dann sagt er, nee, er ist nicht mehr in der Schule, weil macht ja alles keinen Sinn mehr. Und dann sieht man so ganz kurz in der Rückblende, wie er zugeschaut hat, wie zwei Teenager vom Dach springen. Und das ist so, das soll einfach so zeigen, dass er da auch deswegen abgehauen ist. Megan, also Meg, kommt auch schon vor in der ersten Folge und ist aber gehört noch nicht zu den Guilty Remnants, sondern hat einen Verlobten. Und die ist sogar total angewidert von den Guilty Remnants, die immer vor ihrem Haus stehen und schlägt die auch, glaube ich, irgendwann. Dean. Dean kommt auch vor. Das ist nämlich der Hundekiller. So fängt die ganze Serie quasi an nach dem Intro. Ich habe ja schon gesagt, Kevin ist am Joggen. Vor ihm taucht so ein Hirsch auf und dann taucht irgendwie ein Hund auf, der die ganze Zeit vor ihm bellt. Nee, der bellt, glaube ich, nicht mal. Sondern Kevin versucht, den anzulocken, damit er zu ihm kommt. Und wenn er kurz vor ihm angekommen ist, der Hund ist halt auch so verängstigt, dann fällt ein Schuss und der Hund ist tot. Und dann fährt einfach Dean weg mit seinem Gewehr und mit seinem Jeep. Sonst kommt er da jetzt auch noch nicht vor. Und Kevin Garvey Senior kommt, glaube ich, noch gar nicht vor in der ersten Folge. Es wird von ihm aber geredet. Nämlich als Kevin irgendwo dann den Hund der Hund hat, glaube ich, ein Halsband und da steht drauf, wo der Hund wohnt. Und dann geht Kevin zu der Frau und als er sagt, ich bin Kevin Garvey, dann sagt sie, sind Sie nicht bekloppt geworden? Und dann guckt er erst sehr entgeistert.
Nein, das war mein Vater.
Ja, genau. Und damit wird klar, dass sein Vater, nämlich der frühere Polizeichef war in Mapleton, wird dann auch irgendwann klar und dass er in der Klapse sitzt. Und das war's eigentlich in der ersten Folge. Also sehr viel Charakteraufbau. Erstmal gucken, wer ist wo. Und man erfährt halt dann erst am Ende, wie die zusammengehören. Ich glaube, ganz am Ende fährt Kevin dann irgendwann noch zu den Guilty Remnants. Die haben so eine Siedlung schon fast. Also mehrere Häuser haben die besetzt oder gehören denen. Und da wohnen die drin.
Ach ja, wo er, ich muss ja immer nachfragen, weil es bei mir schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gesehen habe, wo er so betrunken war und dann nach seiner Frau, nach Laurie schreit.
Meinst du das? Ja, das weiß ich gar nicht mehr, ob das in der ersten Staffel war. Ob das in der ersten Folge war. Es kann auch sein, dass ich das gerade verwechselt habe, dass der noch gar nicht zu ihr fährt in der ersten Folge. Kann sein, dass das erst in der zweiten ist.
Es war in der Folge, wo er die ganze Zeit diesen Typen aus der Wäscherei da fertig gemacht hat, der ihm angeblich seine Hemden geklaut hat.
Ja, das kommt später. Das ist auch sehr witzig, die Folge. Deswegen würde ich jetzt doch sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal die Folgentitel durch. Ich habe ja gesagt zwei Sätze und jetzt 20 Minuten später.
Ja, aber also so zumindest für die erste Folge ist das ja
auch gut. Dass man mal so eine Grundeinleitung hat. Ja. Das ist schon richtig. Dann Folge 2, Phil.
Folge 2 hieß 1:0 für den Pinguin. Ich weiß nicht mal mehr, warum.
Ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung.
Es ist manchmal wirklich.
Aber die heißt auf Englisch genauso. Also das ist jetzt nicht kein deutsches Ding. Das ist überhaupt die Folgennamen in der Serie, kommen wir gleich schon bei der nächsten Folge auch zu, die sind sehr absurd zum Teil. Aber gerade die hier, keine Ahnung.
Ganz kurz, Ich glaube, Kevin versucht, also der Junge, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen.
Kevin Junior.
Justin Theroux versucht, Kontakt aufzunehmen oder zu klären, wer dieser komische Hundemörder ist. Ich bin mir jetzt aber echt unsicher, über wie viele Folgen sich das hinzieht, weil er fängt ja dann so an, auch an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Gibt es den Typen wirklich? Habe ich mir den nur eingebildet? Bin eigentlich ich derjenige, der hier die ganze Zeit Hunde erschießt? Weil der findet doch auch irgendwie so eine Hundeleiche in seinem... Ach nein, der nimmt den Hund mit.
Genau, den der andere erschossen hat.
Und Jill hat
Jill findet ihn.
Übrigens mit diesen... Ist schon klar, dass wir die bei den Schauspielern nicht aufgeführt haben, aber diese Zwillinge, die Freunde von Jill... Ja. Die fand ich super lustig die ganze Zeit.
Ja, das waren halt so bisschen naiv verspielte Teenager, oder?
Ja, aber total liebe Typen irgendwie. Aber halt auch so neben der Rolle irgendwie. Also, weiß nicht. Ja, aber die fand ich immer sehr lustig.
Ich glaube, die sind auch bekannt, oder die kommen in diesen ganzen Vampir-Filmen, spielen die mit. Ich fallen jetzt die Namen nicht ein.
Okay. Ja, aber weil die halt so... so eben als Jill im Kofferraum eine Hundeleiche findet, dass sie so, oh, okay, dein Vater ist komisch, aber wir helfen dir trotzdem, jetzt irgendwie den Hund zu begraben. Und ich fand die einfach, das sticht in der Serie so raus, finde ich, wenn du da mal ein paar Leute hast, die halt einfach nur gute Typen sind und keine völligen Fracks oder durchgeknallte Guilty Remnants, oder?
Genau, ja, da gibt's ja noch ein paar so witzige Szenen, die nachher klingeln, die dann auch mal bei Kevin Garvey, weil sie was angestellt haben, um es wieder gut zu machen, wollen so fliehen. Und der eine sagt, fahr los, und er fährt dann los, und dann kommt er nicht mit, und dann muss er hinter dem Auto herlaufen, und Kevin guckt die ganze Zeit nur so hinterher und hat überhaupt kein Interesse daran, den jetzt nachzulaufen, weil er weiß ja eh, wer es ist.
Ja, also ich glaube, in der Folge geht es eben im Wesentlichen darum, dass Kevin so auf dieser, dass er versucht einfach sich selbst einzuschätzen, ob ihm jetzt das Gleiche geschieht wie seinem Vater, ob er verrückt wird oder ob da was. Da gab es auch diese großartige Szene mit diesem
Bagel-Automat.
Ofen da.
Ja, hervorragend.
Wo er so ein Bagel in so einen kleinen, so eine Art Mikrowellenofen reinsteckt, um den irgendwie aufzuwärmen. Und dann ist der Bagel halt nicht mehr da.
Während dem Gespräch plötzlich.
Ja, und das war eine gefühlt zumindest echt lange Szene, und aber ich
dann,
fand das.
Dann ganz nimmt er toll. Diesen Bagel-Automaten, reicht ihm den Strom aus der und haut ihn die ganze Zeit auf den Tisch.
Ja.
Das ist eine Szene, also das ist eine David Lynch-Szene. Ganz klar.
Okay, wirklich. Es ist auf jeden Fall eine gute Szene für dieses Show-Don't-Tell-Prinzip. Weil du ihm eben, also weil er könnte ja auch einfach sagen, naja, okay, war nur ein Bagel, was soll's. Ja. Aber in der Szene kriegst du eben ganz deutlich gezeigt, wie sehr das an ihm nagt, dass er die Möglichkeit sieht, dass er einfach durchdreht und dass er sich Dinge einbildet. Ja. Und deshalb eskaliert ja die Situation da dann auch so.
Genau. Und in der Szene sieht man auch dann, wie er seinen Vater besucht im Krankenhaus. Weil die Bürgermeisterin hat irgendwie einen guten Draht zu dem Vater, der war ja der alte Polizeichef. Und sie besucht ihn wohl immer und sie sagt dann irgendwie, sie soll mal zu ihm gehen, und er geht dann zu ihm. Und er redet dann erstmal ganz normal mit ihm, und dann fällt ihm aber plötzlich, oder merkt er plötzlich, wie dann sein Vater die ganze Zeit wieder Stimmen hört, mit denen er redet, weil erst war er so relativ normal, und dann redet er aber immer mit den Stimmen. Und nach diesem Besuch geht er dann abends nochmal zurück in die Polizeistation, um den Bagel-Automaten aufzuschrauben, und dann findet er tatsächlich die zerkohlten Toasts, Bagels.
Reste. Ja. Doch nicht ganz verrückt.
Genau. Ja, dritte Folge, oder?
Ja.
Zwei Boote und ein Hubschrauber. Nächster Folgentitel. Verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe sogar nachgeguckt, ob in meinem Abspielgerät irgendwelche falschen Informationen drin stecken.
Das ist ein bisschen so, wie wenn wir uns Folgentitel ja, ausdenken.
Genau. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie man Folgentitel noch durch Podcasts das absurder machen soll, wie die Folgentitel, ja, die hier schon haben. In der Folge geht es um Matt Jameson, den Pfarrer. Und das kann man schon mal sagen, es gibt eigentlich in jeder der drei Staffeln gibt es eine Folge, die explizit um ihn geht. Das war ja nicht wie die Hurley-Folgen bei Lost, und die sind irgendwie immer besonders, weil er ist halt so jemand, der, ja, das ist eigentlich eine typisch klischeegeplagte Figur, so, also eine typische Klischeefigur. Er ist von allen Sachen gestraft und geplagt, und trotzdem ist er halt der Gläubige, der sagt, er hilft allen und Gott ist gut zu ihm und, das ist so diese typische Figur. Ich kann es nicht besser beschreiben, weil...
Ja doch, aber stimmt schon. Das ist ja dieses, es kommen so wenig Leute in die Kirche, seine Gemeinde geht pleite, seine Frau liegt im Koma.
Ja, seit dem...
seit dem Departure-Ding, weil ja, gab es irgendeinen Autounfall oder sowas, ist ja auch egal. Er kümmert sich eben um seine Frau, er kümmert sich um die Kirche, er recherchiert die ganze Zeit über die Verschwundenen, um zu beweisen, dass es eben nicht die Entrückung war.
Genau. Er gibt sogar
und macht den aber halt trotzdem immer weiter.
Genau, er gibt den Guilty Remnant sogar noch alte Kleider, um sie zu unterstützen, obwohl er ja eigentlich gegen sie agiert.
Ja.
Dann kommt jemand, der erste seit der Entrückung kommt in seine Kirche, um ein Kind taufen zu lassen. Und obwohl er eigentlich gerade
heimlich.
Und das ist
seine Frau.
Frau
nicht mitbekommt. Genau.
Und obwohl er dann eigentlich dafür bezahlen will, sagt Matt, nein, das geht aufs Haus. Obwohl er natürlich in der Szene vorher noch mitbekommen hat, dass er bis morgen 300.000 und einen Dollar oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall viel Geld
berappen muss. Halt mehr Geld, als er hat.
Genau, um die Kirche zu retten, weil sonst wird sie nämlich verkauft. Und genau, er ist total überfordert. Abends wäscht er dann noch, badet er noch seine Frau, nachdem die Haushälterin sozusagen weg ist. Die kann er auch nicht bezahlen, weil er hat kein Geld. Und trotzdem ist er halt zu allen der gute Hirte.
Ja.
Und
außer halt, das ist doch in dieser Folge, wo er dann ins Casino geht, oder?
Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen.
Ja, okay.
Und da komme ich jetzt nicht drauf. Das machen wir später. Wir holen ja nur kurz die Folgen an. Das müssen wir im Detail nochmal erklären. Genau. Aber solche Szenen kommen da halt ständig vor. Und am Ende schafft er es aber nicht, seine Kirche zu bekommen, weil die Guilty Remnants haben sie ihm nämlich dann weggekauft. Das ist so der Relief von dieser Folge. Vielleicht zum Titel nochmal. Ich habe tatsächlich recherchiert, warum dieser Titel so heißt, und das ist ein Witz. Das ist die Pointe eines Witzes. Wenn ich den jetzt anfange zu erzählen, dann wird sofort schon klar, worauf es hinausläuft. Und zwar geht es um einen Pfarrer, der während einer Sintflut retten sich alle auf ihre Dächer, und der Pfarrer sitzt halt auch auf seinem Kirchendach, und die Leute werden so alle von Motorbooten eingesammelt, um sie zu retten, und der Pfarrer sagt aber, nein, Gott wird mir helfen, ich glaube an Gott, mir wird nichts passieren, und dann steigt das Wasser immer weiter, er klettert weiter aufs Dach, und dann kommt das nächste Motorboot und er sagt wieder, nein, Gott wird mir helfen, ich bin gläubig, ich glaube daran, dass mir nichts passiert, ich bleibe bei meiner Kirche. Und schließlich sitzt er auf der Spitze des Kirchturms, alle anderen sind schon gerettet, und kommt noch ein Hubschrauber vorbei und er sagt wieder, nein, Gott wird mich retten. Und natürlich ertrinkt er dann, und als er an der Himmelspforte steht, sagt er, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe an dich geglaubt. Und dann sagt Gott, was soll ich denn noch machen? Ich habe dir zwei Motorboote und einen Hubschrauber geschickt. Und deswegen heißt die Folge so. Folge 4.
Folge 4. Wo ist Jesus, heißt die, und den englischen Titel, vielleicht verstehst du ihn zur Gänze, weil auf Englisch heißt die Folge ja
Blowdrop and, nee, keine Ahnung.
Baby Jesus.
Oh.
And the AC, aber was ist die AC?
Es gibt auch diesen Rap, kommt das da nicht auch vor, diesen Jesus is my nigger Rap, der sagt ja nicht auch solche Abkürzungen, ich weiß es nicht.
Okay, aber du hast auch keine Idee. Ich dachte, dir fällt vielleicht noch was ein, was die AC war. Na egal, es wird Weihnachten, und natürlich gibt's in dieser Stadt auch so ein schönes, sag mal, so ein Krippen, Spiel? Nein. Das ist halt so die, hier die Geburt von Jesus mit Puppen nachgestellt.
Und so an der Straße, so mit Weihnachtsbeleuchtung, ja, genau. Und so.
So für die schöne Stimmung. Und irgendjemand hat Baby Jesus geklaut.
Genau.
Und die Bürgermeisterin beauftragt halt den Polizeichef, der schon alle Hände voll zu tun hat, dass er diese blöde Puppe jetzt retten muss, weil das halt wichtig ist, so als Symbol, dass sie auch sowas wieder in Ordnung kriegen. Und der unterhält sich ja, glaube ich, sogar, also weil meine Lösung wäre natürlich genau die gewesen, Neues kaufen, reinlegen, merkt kein Schwein.
Sagt die Bürgerbeister ihm nachher ja auch sogar.
Soll er ja tun. und ich glaube, es kommt ja aber irgendwann raus, dass Jill das Baby geklaut hat, oder?
Genau, also weißt das sieht das auf noch? Jeden Fall damit was zu tun hatte, ja.
Ja.
Ja. Und da kommt das ja auch vor, dass diese beiden Zwillinge, dass sie
ach,
das
ja,
dann
genau.
wieder vor seine Tür legen. Und dann bemerkt er sie halt dabei.
Ja. Das heißt, er ist dann ja ganz stolz, weil er die Puppe ja zurückbringen kann. Und trifft dann aber dort auf
Matt,
genau, der einfach mittlerweile eine andere Puppe reingelegt hat.
Genau, irgendwie so eine Holzfigur aus der Kirche, glaube ich.
Ja. Sagst du, naja, ist doch egal welches.
Genau.
Geht ja nur darum, dass da irgendein kleines Baby drin liegt.
Genau.
Ja, kann man vielleicht noch einen kurzen Satz drauf verwenden, dass das FBI mittlerweile Holy Waynes Farm gestürmt hat. Das wusste der ja, glaube ich, auch schon, dass ihm die Regierung da irgendwie auf den Fersen ist. Und hat Tom beauftragt, eines der Mädels aus seinem, weiß nicht, mir fällt kein besseres Wort als Harem ein, zu retten, weil sie schwanger von ihm ist und das Kind ist halt der Shit. Das ist irgendwie ganz wichtig.
Ja.
Das ist was ganz Besonderes.
Und hier trifft Kevin noch zum ersten Mal Nora, weil er nämlich in der Szene, als er, da ist so ein Tanz, so ein Weihnachtstanz und Nora tanzt da und er hat
ja,
halt die Rede gehalten, dass er die Puppe wieder zurückgebracht hat. Und dann trifft er sie.
Und keinen interessiert es.
Genau.
Und dann noch die Bürgermeisterin versucht es so, oh ja, danke, genau. Alle mal klatschen.
Danke, Chief.
Und tapft genau. Auch ein Polizeichef.
Ja, und da trifft er dann Nora vom Spind.
Ja.
Genau, die nächste Folge. Ach so, am Ende. Die Folge endet dann damit, dass er durch den Wald fährt, nach Hause, sieht noch kurz auf dem Beifahrersitz die Puppe, die ihn sozusagen anguckt. Und dann hält er an und dann sieht von außen nur, wie er sie aus dem Fenster wirft.
Ja.
Gut, nächste Folge Gladys. Gladys ist der Name einer der Guilty Remnants, die auch mit, was habe ich ihren Namen schon vergessen?
Liv Tyler.
Genau, die mit Liv Tyler immer rumstand, mit Mac immer rumstand. Und Gladys wird ganz am Anfang der Folge gekidnappt oder verschleppt in den Wald, an einen Baum gebunden und dann zu Tode gesteinigt. Und in der Folge geht's darum, das aufzuklären, diesen Mord.
Was eine richtig harte Szene war, fand ich.
Ja.
Wie die da gesteinigt wird.
Ja, ja.
Also das kann man sich schwer angucken.
Das war auf jeden Fall die brutalste Szene in der ganzen Staffel.
Ja.
Und daraufhin wird eine Ausgangssperre verhängt, beziehungsweise der Chief will die verhängen, und die Bürger wollen das natürlich erstmal nicht, da gibt's dann irgendwie noch Diskussionen. Und dann ist es aber noch so, dass ein Detective, der Chief ist ja also der Polizeichef, und es gibt aber noch einen Detective, halt ein Zivilbulle, mit dem der überhaupt nicht gut zu Rande kommt. Überhaupt kommt Kevin mit seinen Leuten nicht so richtig gut zurecht. Also sein Vater war wohl da der gute Chef und er ist dann nicht so, naja.
Ja, es gibt doch ich kann es jetzt überhaupt nicht zeitlich einordnen, aber es gibt doch irgendwann eine Folge mit so einem Rückblick, wo sein Vater geehrt wird als Mapletons Person of the Year oder so,
genau.
Und alle kommen und alle finden ihn super und naja, er ist halt anders.
Genau, er ist halt da nicht so beliebt bei seinen Leuten. Und da gibt's vor allem aber diesen einen Zivilbullen da, der ihm überhaupt nicht leiden kann. Und er hat dann irgendwie bei den Feds angerufen, weil man das melden soll, wenn da irgendwelche besonderen Vorfälle mit den Guilty Remnants passieren. Und daraufhin wird dann die Leiche von Gladys abgeholt. Die ist nicht mehr im Leichenschauhaus, als Kevin und Matt dahin wollen. Und dann ja, ist Kevin wieder außer sich und ruft dann bei diesem Fat Agent an und macht den total
zu Sau. Ihn nie.
Und erreicht ihn aber nie, genau.
Das ist aber auch so witzig, wie er immer wieder bei ihm anruft und einfach immer angepisster wird.
Genau. Und sagt ihm dann irgendwann, wenn ich in 2 Stunden anrufe, dann komme ich vorbeigefahren oder so irgendwas. Und irgendwann ruft er ihn dann an und der ist aber total gut drauf, dieser Fat Agent. Der hat das vollkommen ignoriert oder gar nicht gehört, dass er ihm die ganze Zeit auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Und sagt dann hier, ich kann das für dich lösen, das Problem mit den Guilty Remnants, musst nur Bescheid sagen. Ja, ich kann das Problem lösen. Und da ist er irgendwie so total, was meint er jetzt damit, das Problem lösen? Also da wird schon irgendwie angedeutet, dass die Guilty Remnants so ein bisschen von der Regierung auch verfolgt werden, scheinbar.
Dass das halt als richtig gefährlicher Kult angesehen wird und die da gnadenlos...
Das Problem lösen klingt halt auch so ausradieren, so irgendwie.
Ja, natürlich, so ist es ja auch gemeint, dass die kommen und die alle umbringen.
Und man hat ja vorher auch schon, ich glaube in der Folge, die du eben beschrieben hattest, schon irgendwo gesehen, Tom und das Mädchen, was er retten soll von Holy Vane da, die kommen ja in so einem LKW vorbei, wo ganz viele Leichen drin liegen, die auch alles in weiße Säcke. Genau,
der irgendwie einen Unfall hatte oder so, genau. Wo die ganzen Leichensäcke auf der Straße liegen. Ja, und ich glaube, das soll genau das heißen, dass das FBI gerade als Zusatzaufgabe hat, wenn die Guilty Remnants irgendwo zu viel Ärger machen, dann geht da mal hin und
räumt da mal auf.
Ja, löst das Problem. Genau.
Und das lehnt aber Kevin ab.
Und also, weil du siehst ja auch hier in der Folge, ja, das wolltest du jetzt gerade sagen.
Genau, ich wollte nur sagen, in der Endszene sieht man dann noch so einen großen, wie so einen Flughafen-Hangar oder so, wo alle möglichen Leichen rumliegen und die werden dann ins Krematorium, also Gladys wird dann ins Krematorium dargestellt.
Ja. Okay, die nächste Folge hat einen einfachen Titel, der ist nämlich Gast.
Ja.
In der Folge begleiten wir Nora, beziehungsweise lernen, glaube ich, jetzt auch erstmal so richtig kennen, was sie überhaupt macht. Die arbeitet nämlich für das Department of Sudden Departure. Also da wurde ein extra Ministerium geschaffen. Und Noras Job ist es, Leute zu interviewen, die behaupten, dass sie eben so ein Departure in ihrem unmittelbaren Umfeld hatten, weil du hast dann natürlich Anspruch auf irgendwelche Benefits von der Regierung. Und sie muss eben klären, ist es wirklich passiert oder hat hier jemand die Gunst der Stunde genutzt, um seine Frau umzubringen oder so? Also weil das bietet sich ja an, wenn ganz viele Leute verschwunden sind, dass da dann noch ja der ein oder andere zusätzlich mit
entsorgt. Und das will der Staat nicht bezuschussen.
Das will der Staat nicht bezuschussen, richtig. Ja. Und in dieser Folge fährt Nora auf irgendeine Konferenz, wo sich eben Regierungsstellen und sonstige Leute, die sich halt mit dieser Thematik professionell auseinandersetzen, treffen und wichtige Dinge miteinander diskutieren. Sie hat dann so ein ähnliches Problem wie Kevin mit seinem Bagel, nämlich ihre
Zutrittsausweis oder
Zutritts. Ja, genau, Ausweis, danke. Ihr Ausweis wurde schon abgeholt von ihr, also von jemandem, der sich ausgibt als sie. Und auch da geht's wieder die ganze Zeit so um dieses Thema, bin ich eigentlich verrückt? Oder sind die anderen, die bei denen irgendwas nicht stimmt? Weil ihr die ganze Zeit Dinge vorgeworfen, sie wird vorzeitig aus dem Hotel geworfen, weil sie irgendwie in der Bar randaliert haben soll. Und sie versucht die ganze Zeit den Leuten zu erklären, da gibt sich jemand aus als mich, aber keiner hört ihr zu und keiner glaubt ihr.
Mhm.
Und was ich da auch noch erwähnenswert fand, war dieser Typ, den sie kennenlernt, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, lebensechte Puppen herzustellen, eben von Verschwundenen, weil es anscheinend einen Bedarf gibt, dass Leute versuchen, ihren Schmerz damit zu bekämpfen, indem sie sich die Person, die verschwunden ist, als Puppe wieder ins Haus setzen.
Ja, wird nochmal wichtig.
Was ziemlich, ich weiß, pff, halte ich jetzt nicht für eine sehr gesunde Art, damit umzugehen. Aber okay, ja, machen ja Leute. Ja, mit dem geht sie auf so eine kleine Extra-Party. Da hab ich jetzt keine ganz tiefe Bedeutung drin gesehen. Halt einfach,
sie hat mal wieder Spaß. Die schmeißen sich da noch was ein, genau.
Ja.
Und ich hätte es sehr lustig gefunden, dass dann in der letzten, wenn dann in der letzten Szene noch rausgekommen wäre, dass sie doch die Bar zerlegt hat. Aber das ist nicht so.
Ja, genau. Es wird ja dann am Ende auch noch aufgelöst, weil Nora angemeldet war für eine Podiumsdiskussion als Teilnehmerin. Und da geht sie dann eben hin und da sitzt auch eine Frau auf ihrem Platz und die, ich weiß nicht mehr, die wollte gegen irgendwas protestieren, weil die Regierung irgendwas falsch macht.
Genau.
Also Nora ist nicht verrückt.
Genau, dann trifft sie aber noch Holy Vane ganz am Ende.
Ach richtig, natürlich, stimmt. Sie wird dann von irgend so einem Buchautoren, glaube ich.
Ja, der nervt sie irgendwie, also aus ihrer Sicht ist er überhaupt nicht berechtigt, über den Schmerz zu schreiben, weil ihr Schmerz ist viel schlimmer. Und dann haut
er aber. Weil sie hat ja mehr Leute verloren.
Genau, ja.
Ja.
Und dann wird sie von irgendeinem anderen, der das mitbekommt, zu Holy Vane noch gebracht. Der sie umarmt und dann geht's ihr besser. Weil das ist ja, was Holy Vane tut.
Genau, er nimmt ja den Schmerz von Leuten in sich auf.
Genau. Und Holy Vane taucht ja überall wieder auf. Also der ist ja ständig irgendwo anders und taucht wieder auf. Die nächste Folge, das ist dann Folge 7, die heißt Stimmen. Da habe ich den englischen Titel nicht ganz verstanden. Solace for Tired Feet. Meistens heißen die Titel ja ziemlich ähnlich. Hier ist es mal wieder anders, wie bei Wer ist Jesus? Keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, es geht um Stimmen. Also Stimmen, das sind die Stimmen, die Kevin Senior hört. Und das ist eine Folge sozusagen über ihn. Es geht aber so los, dass die Teenager im Wald wieder hier so ein Party machen und so machen so eine Mutprobe, indem sie sich in einen alten Kühlschrank einsperren und gucken, wer am längsten da drin bleibt, weil dann irgendwann geht einem ja der Sauerstoff aus. Und Jill will den Rekord brechen und als sie den Rekord gebrochen hat und wollen sie wieder befreien, reißt die Dings ab. Das ist natürlich der schlechteste Zeitpunkt, wo der Griff abreißen kann und der Kühlschrank geht nicht mehr auf. So, und dann irgendwie versuchen sie das zu machen und irgendwann sagt eine Stimme, weg da, und dann kippt jemand den Kühlschrank um und macht die Tür auf und draußen steht eben ihr Opa, der da eigentlich nicht stehen kann, weil der ja normalerweise in einer geschlossenen Anstalt sein sollte. So, und dann, darum geht's jetzt halt, dass sie erzählt dann ihrem Vater, dass der wohl weg ist, und die setzen dann auch die Fahndung auf und versuchen ihn zu finden. In der Zeit kommt dann aber Kevin Senior bei sich zu Hause an, weil sie wohnen ja in seinem Haus, und redet dann auch mit seiner Enkelin Jill und lässt ihr dann noch so einen Zettel da, was sie besorgen soll, nämlich so ein komisches Magazin. Aber sie verrät ihn dann. Sie kommen zwar miteinander gut zurecht, aber sie verrät ihn und Kevin Junior kommt nach Hause und nimmt seinen Vater wieder fest. Der allerdings auf dem Weg zurück in die Klinik an der Ampel einfach schreit, Stopp! Dann hält Kevin Junior an und er läuft wieder weg. Und ja, dann ist er erstmal wieder weg und später meldet sich aber dann Matt wieder, weil das ist irgendwie so ein alter Kumpel von ihm. Das habe ich in der Matt-Folge auch nicht erwähnt. Wir wollten ja eh ich will eh nochmal über diese Casino-Szene später reden, aber irgendwie kennen die sich relativ gut und der ist dann halt zu Matt gelaufen. Dann treffen die sich in irgendeinem Diner. Und dann will die ganze Zeit Kevin Junior so ein, er sagt, du musst dieses Geschenk hier annehmen, um zu zeigen, dass du dich committest irgendwie. Und er gibt ihm die ganze Zeit so ein Magazin, National Geographic von 1972. Keine Ahnung, was das soll. Gibt's auch viele Theorien, aber es ist alles nicht sehr tiefgründig. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil er einfach einen an der Klatsche hat und eben dieses Magazin gibt.
Ja.
Und das gleiche Magazin hat er auch schon Jill nämlich gesagt, soll sie im Internet bestellen. Denn Kevin zerreißt das hier, bringt den wieder zurück. Und dann am Ende sieht man dann doch, wie sie in seiner Küche wieder liegt, weil Jill es im Internet auch bestellt hat. So. Ja, das macht natürlich Kevin sehr fertig, seinen Vater so verrückt zu sehen. noch ganz witzig ist dann, wie dann, nachdem die beiden Matt und Kevin ihn zurückgebracht haben, wie Matt ihn dann noch auf dem Rückweg so kurz trösten will und sagt dann irgendwie so ein, und der Lord und der Herr sagte, und Kevin guckt ihn nur so an, fuck you, Matt. Und dann ist die Folge von dem Handlungsstrang fertig. Es gibt noch einen anderen Handlungsstrang, nämlich mit Tom, der sich mit Christine heißt sie, ja zurückmacht irgendwie auf dem Weg irgendwo hin, vielleicht nach Mapleton, das ist noch so ein bisschen unklar. Auf jeden Fall kommt da in der Geschichte noch raus, dass Christine gar nicht so besonders ist, nämlich es gibt noch mindestens ein weiteres Pärchen, was Wayne losgeschickt hat und was wo genau so eine schwangere Frau dabei ist. Und die schießt Tom sogar noch an. Und am Ende sieht man, dass Christine ihr Kind geboren hat.
Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass es noch viel, also es gibt ja am Anfang, als man da die Farm da von Holy Wayne sieht, das sind ja ganz viele junge Mädels.
Ja, genau. Auf nach Kairo.
Ja, warum?
Ich habe verstanden, dass der Ort, also die Folge heißt Kairo, ich habe verstanden, dass der Ort in der Nähe des Waldes
so einfach
heißt. Ja.
Okay. Ja, war mir jetzt einfach nicht mehr präsent. Aber den Inhalt der Folge, daran erinnere ich mich tatsächlich noch ziemlich gut, weil das sehr eindrücklich war. Kevin Junior merkt, dass er anscheinend, also weil der hat ja immer wieder so Blackouts, wo er wo ihm halt einfach Zeit fehlt. Was wir ja schon vorhin kurz angesprochen hatten, als es darum ging, rauszukriegen, ist Dean überhaupt echt oder bin ich Dean und mach die Dinge, wenn ich nicht ganz bei mir bin? Merkt er jetzt eben, dass er anscheinend zusammen mit Dean in der Nacht zuvor Patty entführt hat, die Anführerin von den Guilty Remnants, und in einer Hütte, halt in der Nähe von Kairo, in so einer Hütte im Wald halt gefangen hält. Weil sie beschlossen haben, sich dieses Problems halt anzunehmen. Und anscheinend hatten sie auch beide miteinander ausgemacht, die umzubringen. Aber der jetzt Kevin fühlt sich damit nicht mehr ganz so wohl.
Erinnert sich auch nichts mehr.
Ja, genau, er erinnert sich an, das ist halt das, was Dean ihm erzählt. Hier, das war doch so unser Plan und jetzt müssen wir das Ganze halt zu Ende bringen. Und Kevin sagt aber, nein, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Wir müssen die wieder freilassen. Wir können doch hier jetzt nicht einfach anfangen, Leute umzubringen. Womit Dean ein Problem hat und aber auch Patty sich darauf überhaupt gar nicht einlässt. Sondern Patty versucht ihn ja auch dahin zu bringen, dass er sie jetzt umbringt. Mhm. Ist nicht so ganz klar, warum, finde ich. Also was sie sich davon erhofft, aber auf jeden Fall ist es ihr Plan, weil sie bringt sich ja dann irgendwann später einfach selber um. Mit so einer Glasscheibe schneidet sie sich irgendwie die Halsschlagader durch.
Nachdem Kevin sie gerettet hat sogar vorher.
Nachdem Kevin, ja genau, weil Dean sie vorher erwürgen wollte. Nein,
mit einer Plastiktüte
über den Kopf gezogen hat. Ja genau, und dann bringt sie sich halt einfach selber um. Bin mir jetzt unsicher, ob das noch in der Folge passiert oder erst in der nächsten mit Matt.
Matt kommt erst in der übernächsten dann erst.
Der übernächsten erst, okay.
Die machst du ja auch, kannst du dir das mal merken. Was man hier noch erwähnen kann, ist, dass dann, nachdem Kevin ja sowieso schon total am Boden zerstört ist, weil er glaubt ja die ganze Zeit, dass er vielleicht genauso verrückt wird wie sein Vater. Das ist ja so seine große Furcht. Ja. Und jetzt merkt er auch noch, dass er offensichtlich seine ganzen weißen Hemden, die er vor mehreren Folgen schon die ganze Zeit vermisst hat, dass die offensichtlich hier alle in dem Wald im Kreis hängen.
Ja.
Und dann bricht er total in sich zusammen.
Und der ist ja damals auch schon voll eskaliert bei dem Wäschereityp da oder Bügel. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich waschen und.
Er hat ihm ja dann irgendwelche weißen Hemden gegeben.
Ja klar, weil er seine Waffe rausgeholt hatte.
Nein, das hat er, glaube ich, nicht.
Oder? Hat er nicht? Er hat ihn auf jeden Fall bedroht.
Ja. Ja, müssen wir, glaube ich, auch nochmal im Detail was zu sagen. Aber dann die nächste Folge und deswegen geht es erst in der übernächsten da weiter, weil die nächste heißt, die Garvey ist in Höchstform und das ist ein Rückblick. Das Das ist auch wieder so typisch Lindelof, also wenn es von ihm denn kommt, aber offensichtlich, wie das in Lost halt auch gemacht ist, das war ja auch sehr oft so, dass man eine total spannende Geschichte erzählt hat in einer Folge und dann ging es in der nächsten
um was ganz, ganz anderes.
Genau. Das ist jetzt hier auch so, man sieht nämlich jetzt einen Rückblick, die Gavis in Höchstform, wie es so zu diesem Tag des 14. Oktober 2011 gekommen ist. Und da sieht alles erstmal aus, als wären die eine total glückliche Familie. Der Kevin joggt wieder am Anfang. Übrigens raucht er ja auch immer, wenn er joggt, heimlich. Macht er jetzt auch wieder. Also eine gute Laune-Musik am Anfang.
Ja, das ist aber schon ein gutes Ding eben dieses, das ist alles gar nicht so heile bei denen, weil du ja im Lauf der Folge siehst, dass jeder irgendwelche Geheimnisse vor den anderen hat und nicht ehrlich mit denen ist.
Genau. Und das ist die Sache mit dem Rauchen, meinst du jetzt zum Beispiel, ist dann ein Hinweis, oder?
Zum Beispiel. Ja. Oder die Sache mit ich bin schwanger.
Genau. Ja. Was auch immer wieder auftaucht, ist so ein Hirsch, also wild. Also die ganze Zeit schon, die Folgen vorher, schon in der ersten Folge sieht Kevin immer wieder irgendwo einen Hirsch, der im Wald steht und hat Visionen und Träume davon. Der hat ja immer diese Träume.
Und hatte doch auch irgendein Tier seine Wohnung verwüstet.
Genau, das war auch schon, war noch bevor der Folge, bevor der Senior zurückkommt, da sagt er nämlich noch, was denn mit meiner Küche passiert. Ja. Aber hier sieht er auch wieder diesen Hirsch. Und kommt dann aber erstmal zurück und es ist alles erstmal nett und Tom kommt nach Hause, weil ja abends soll diese tolle Party stattfinden und er holt sogar Tom noch ab, weil Tom wollte irgendwie zu seinem echten Vater und ist dann irgendwie bei der Polizei gelandet, weil der ihn rausgeschmissen hat oder
weil
so.
Weil er ein Arschloch ist.
Ja, genau. Und er erzählt es auch Jill nicht, weil, habe ich Jill gesagt? Nein, wie heißt seine Frau?
Lori,
Jill ist ja die Tochter. Er erzählt es auch Jill nicht, er nimmt so Tom in Schutz ihr gegenüber dann noch. Und ja, dann ist nochmal kurz, sieht man die Polizeistation, da ist dann der alte Kevin, nämlich noch der Chief und hat alles gut im Griff. Und bei Kevin sieht man, also es gibt sehr viel Symbolik in dieser Folge. Zum Beispiel sieht man dann hier, wie plötzlich die Tasse, auf der steht My Hero, undicht ist und ausläuft. Und Dann gibt's wieder so eine Szene, wo plötzlich, während Kevin wieder irgendwo raucht, dann plötzlich ein Hirsch in eine Schule eingedrungen ist und Kevin nimmt sich vor, dass er diesen Hirsch retten will, also, weil sein Vater hat einfach angeordnet, hier Hirsch erledigen und er aber, nein, das müssen wir doch, den kann man doch retten. Er will mit Betäubungsmunition, will er den retten. Und der Vater sagt, ja gut, machen wir das halt so. Wenn du der Erste bist, der ihn findet, dann mach du das, wie du das denkst. Wir knallen ihn ab. Und er ist dann natürlich der Erste. Und das ist auch so eine Schlüsselszene, glaube ich, weil er streitet sich gerade mit Lori. Sie ist schwanger und hat es noch nicht gesagt und sie ist sich auch unklar darüber, ob sie das Kind abtreiben soll. Weil ich glaube, sie weiß schon, dass da was nicht stimmt. Also natürlich weiß sie das schon. Also sie haben da durchaus Beziehungsprobleme. Ja. Das wird auch wieder symbolisiert durch einen Riss in der Wand, der plötzlich da ist. Also sehr viel Symbolik in der Folge. Und sie wollten sich auch zusammen einen Hund kaufen und da ist Kevin auch nicht aufgetaucht. Und jetzt gibt's hier so kurz diese Aussprache. Weil er hat ja auch nichts von Tom erzählt und jetzt dessen Vater und da gibt's nur so einen kleinen Streit und da wird aber dann Tom weggerufen, weil der Hirsch entdeckt wurde. Und dann sagt sie nämlich so, sie ist ja Psychiaterin, dann sagt sie nämlich noch so, geh nur, der Hirsch ist etwas, den man retten muss. Sie analysiert ihn da halt so und sagt, du hast so einen Heldenkomplex, so einen Retterkomplex. Und er sagt dann auch nur, fuck you, Laurie. Also so ein bisschen wie der Lost und Jack vielleicht. Und er ist dann weg, um den Hirsch zu retten. Und das Tragische ist, dass er den Hirsch letztendlich dann erschießen muss, weil er nämlich wieder in ein Haus eingedrungen ist. Er scheucht ihn dann auf und der Hirsch rennt raus und wird von einem Auto angefahren. Die Szene hat man auch schon ein paar Mal in seinen Träumen gesehen, dass so der Hirsch mit dem Kopf in so einer Motorhaube steckt. Und dann geht er wortlos zu seinem Auto, holt die Waffe und erschießt den Hirsch. Und dann springt er mit der Frau, die den Hirsch überfahren hat, in die Kiste. Mhm. Weil er nämlich kein guter Mensch ist, wie er sagt. So. Und gleichzeitig ist
Laurie,
ich kann mir den Namen nicht merken, ist Laurie dann beim Arzt und will das Kind untersuchen mit Ultraschall. Und die Kinder sind in der Schule beim Projekt, irgendwie bei so einem Projekttag. Und Nora ist mit ihrer Familie zu Hause und die streiten sich auch. Also Nora hat ja irgendwie vorher so...
Ist halt so ein kein untypischer Morgen mit kleinen Kindern, die alle die ganze Zeit immer irgendwas anderes machen wollen als das, was sie tun sollten. Und sie ist halt die gestresste Mutter, genau, die sich da um alles kümmert. Der Vater sitzt am Tisch und ist halt der liebe Papa, aber bemüht sich jetzt auch nicht wirklich.
Ja, und sie glaubt ja auch schon, dass sie ihn betrügt. Da läuft ja auch nicht alles richtig. Und sie wartet dann auch noch auf einen Anruf, weil sie ja einen Job bei der Bürgermeisterin haben will, um ihr ja, Wahlkampf
genau, in der zu Kampagne. Helfen.
Genau. Und dann schmeißt dann noch irgendwie ein Kind Orangensaft über das Telefon und sie ist total
ist halt abgefuckt so Chaos.
Und wünscht sich gerade, ihre Familie wäre weg und in dem Moment.
Ja, sie schreit ja auch irgend sowas.
Ja, genau. In dem Moment ist dann plötzlich ihre Familie weg und sein One-Night-Stand ist ja nicht Night, aber egal, ist dann auch plötzlich weg, wenn sie im Bett liegen bei Kevin.
Ja.
Und bei Laurie ist das Baby weg. Hab ich schon wieder Baby gesagt. Das Baby ist weg. Und in der Schule sind dann, die stehen da so im Kreis, die Kinder, um so einen Elektrokreis zu schließen und da ist eine Lampe leuchtet, da ist dann auch plötzlich ein Kind weg. Alle wissen überhaupt nicht, was los ist und dann ist das dieses Sudden Departure. Ja. Was man auch noch sagen kann, ist, dass Patty eigentlich, also die Anführerin der Guilty Remnants, dass sie vorher Patientin bei Laurie war, weil Patty wurde irgendwie von ihrem Mann rausgeschmissen und hat da Probleme. Ja.
Den wir ja in Staffel 2 auch mal noch kennen.
Das wusste ich gar nicht, okay.
Ja.
Das war mir gar nicht klar. Okay. Ach, im Rückblick dann wahrscheinlich.
Nein, in der International Assassin
Folge. Ja, okay. Mhm. Okay. Neil heißt der. Da gibt es nämlich auch noch so einen kleinen Plot mit Neil und ja. Gut. Ja, das ist eigentlich der Rückblick, wie es dazu gekommen ist. Und so die Quintessenz von der Folge ist, dass jeder irgendwie gerade jetzt danach Grund hat zu glauben, dass das jetzt so passiert ist, weil man sich das so gewünscht hat.
Ja, weil er ein schlechter Mensch ist.
Genau, also Kevin sagt, er wollte weg von, obwohl er ist ja gar nicht weg von seiner Familie. Bei Kevin ist ja niemand verschwunden in der Umgebung. Aber bei den anderen, zum Beispiel bei Nora, bei Nora.
Ja, und bei Laurie ja auch.
Und bei Laurie auch.
Ich weiß nicht so richtig, ob ich das Kind möchte und dann kommt Gott und sagt,
genau.
Okay.
Ja. Und das ist diese Rückblickfolge, die Garveys in Höchstform. Was mir unklar ist, warum die später nicht mehr in diesem Haus wohnen, weil das ist definitiv ein anderes Haus. Später wohnen sie ja im Haus von seinem Vater. Vielleicht, weil er
das alleine nicht mehr bezahlen konnte.
Weil der Riss in der Wand war, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, kann sein. Ja, und dann die letzte Folge.
Okay, der verlorene Sohn kehrt heim. Originalgetreue Übersetzung. Ja, Kevin ruft sich, Kevin ist ja immer noch bei der Hütte mit der toten Patty und ich glaube, Dean ist einfach weggegangen.
Ja, der war einfach weg, genau.
Ja, ruft sich Matt zu Hilfe, weil Matt, hattest du ja vorhin schon gesagt, ist ja der, egal wie viele Probleme er selber hat, der hilft immer anderen. Und wenn du eine Leiche entsorgen musst, dann auch da kann man Matt anrufen.
Und Matt ist es auch egal, wenn man vorher noch Fuck you, Matt, zu ihm gesagt hat.
Ja, und der ist ja auch so total, ja, ich glaub dir diese komische Geschichte, die du mir hier erzählst. Und ich helfe dir einfach. Du musst halt damit klarkommen, dass ich dir immer wieder ein paar blöde Bibelsprüche um die Ohren hau, auch wenn du das nicht möchtest. Und nachdem sie diese Arbeit erledigt haben, fahren sie dann zusammen zurück nach Mapleton. Und da ist halt totales Chaos, weil nämlich die Guilty Remnants ihre große Aktion durchgeführt haben. Sie haben nämlich bei allen Leuten, die Verschwundenen ersetzt mit so Puppen, die wir auf der in der Nora-Konferenzfolge, die da eingeführt wurden, haben sie jetzt praktisch bei allen Leuten genau den Moment nachgestellt, bevor die Leute eben verschwunden sind. Und wie schon in der ersten Folge ja gezeigt wurde, ist das Aggressionspotenzial relativ hoch, weil Mapleton brennt. Also zumindest die Häuser der Guilty Remnants brennen.
Und das wird auch rumgeschossen auf den Straßen.
Ja, genau. Es ist totale Anarchie. Die Polizei ist heillos überfordert. Wahrscheinlich sind auch einige der Polizisten bei denen dabei, die sich jetzt einfach an den Guilty Remnants rächen wollen. Ja, das endet dann ja damit, dass Kevin von Laurie, die ihr Schweigegelübde bricht, um ihn darauf hinzuweisen, dass Jill noch in diesem brennenden Haus ist, rettet er sie und trifft dann, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, von der Zeitfolge her kriege ich es jetzt nicht ganz zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie das Kind von Wayne da plötzlich...
Weiß niemand.
Okay. Weil
in ein paar Folgen zuvor oder in der Folge davor, ich weiß gar nicht wann genau, ist nämlich Tom von Christine sitzen gelassen worden und hat auch ihr Kind bei ihm zurückgelassen. Ja. Weil sie ja nichts Besonderes ist, wie sie erfahren hat.
Ja.
Und Tom natürlich total verzweifelt und ist dann nach Mapleton zurückgefahren. Aber wieso er das Kind vor der Tür liegen lassen hat und dann seine Mutter aufgesucht hat, weiß ich auch nicht. Wird nicht erklärt. Aber das liegt dann vor der Tür. Und Nora findet es, das meinst du, oder?
Nora findet es, genau. Und Nora ist ja mittlerweile in einer festen Beziehung mit Kevin und hatte jetzt eben, nachdem sie an ihre Familie erinnert wurde, hat sie dann beschlossen, okay, das geht so alles nicht, ich muss das anders machen. Aber eben in dem Moment, wo sie dann dieses Kind findet, ändert sie ihre Meinung wieder und sagt sich, naja, jetzt können wir ja doch gucken, ob wir irgendwie unsere eigene kleine Familie machen können.
Das sind auch die letzten Worte der Staffel, diesmal stimmt's, der Staffel und der Folge. Look what I found, sagt sie.
Ja.
Während Kevin und Jill nach Hause zu Fuß gehen. Durch Rauch geschwärzt. Aber Laurie ist nicht dabei. Die steht am See oder am Meer, ich weiß gar nicht. Und Tom findet sie dann und die umarmen sich dann da. Man kann auch erwähnen, dass auf dem Rückweg nach Mapleton sind Matt und Kevin noch an der Raststätte zum Essen angehalten und dort ist dann Kevin auch auf Holy Wayne getroffen,
der irgendwie tödlich verwundet ist.
Genau.
Ja. Und der ja da Kevin noch... Auch Holy Wayne wird ja nie so richtig erklärt. Ja. Was das für ein Typ ist, was der überhaupt wirklich kann, ob er es wirklich kann oder ob das nur so eine Autosuggestionsgeschichte ist, weil da sagt er ja auch zu Kevin hier, du darfst dir jetzt noch was wünschen und dann guckt Kevin, der kann ja immer sehr, sehr dramatisch und leidend gucken, sagt nichts und Wayne sagt dann, okay, gewährt.
Ja.
Und stirbt.
Genau. Und dann findet sozusagen direkt darauf Kevin wieder eine neue Familie. Also wieder Zugang zu seiner Tochter und alles wird gut.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel besprochen. Das war gar nicht mein Plan, aber ist ja auch egal. Ich dachte, wir gehen jetzt einfach mal jede Folge kurz durch, sagen zwei Sätze und dann sprechen wir über die Sachen. Aber das hat sich jetzt so durchgezogen. Wir können ja trotzdem nochmal überlegen, ob wir noch was haben, wo wir im Detail reingehen wollen. Ich habe nämlich bestimmt noch was.
Ich auch. Ich hatte auch zwischendurch immer wieder Dinge, wo ich mir dachte, dazu will ich später mal noch was sagen.
Und die hast du dir sofort aufgeschrieben.
Inhaltlich drüber reden, aber natürlich nicht. Du hast ja hier mit aufgeschrieben, wofür stehen die Hunde?
Ja, wofür stehen denn die Hunde?
Weil Dean sagt ja irgendwann im Lauf der Serie, das sind nicht mehr unsere Hunde. Ich weiß nicht, wofür die Hunde stehen. aber die sind für mich auf jeden Fall auch ein gutes Symbol dafür, dass die genauso durchdrehen können, wenn die gewohnte Struktur wegfällt, wie es bei den Menschen auch der Fall ist.
Mhm.
Also, weil die Hunde hier sind ja im Prinzip sind ja alles wilde Hunde, weil die ja seit diesem Tag auch alle irgendwie anders sind als vorher.
Ja.
Und den Menschen geht's ja so ähnlich. Also nicht allen Menschen, aber schon vielen Menschen, dass die. Deshalb eskaliert es ja auch so schnell, immer wenn die Guilty Remnants irgendwo auftauchen. Ja, weil halt eben die Struktur, die dir so Sicherheit in dein Leben gibt, ganz fundamental erschüttert ist, und zwar bei allen. So habe ich die Hunde gesehen.
Ja. Die Frage wäre noch, was bedeuten die für Kevin, weil er ja immer versucht, er versucht ja gleich in der ersten Folge auf diesen Hund zuzugehen, der dann erschossen wird. Und in der letzten Folge vor seinem Haus kommt ja dann dieser Hund, der mal an, niemand weiß, wieso er hinten an seinem Haus angebunden war. Und ja, er hatte ja auch eine Bisswunde, das war wieder irgendwie so ein Blackout. Die ja. Freundin von Jill sagt noch, du weißt nicht mehr, wie du an den Hund gekommen bist und wie du ihn festgebunden hast, oder? Und ja, doch, natürlich weiß ich das.
Naja, aber erzähl es mir trotzdem.
Er hat eine Bisswunde in der Hand, die sieht doch aus, als wäre das ein Menschenbiss und kein Hundebiss. Naja, auf jeden Fall dieser Hund, den dann Jill irgendwann losgeschnitten hat und der die ganze Zeit gebellt hat und weg wollte, und der kommt jetzt am Ende halt auch wieder zurück zu ihm. Also das soll, glaube ich, auch dann einfach nochmal zeigen, wenn man das weiterdenkt, was du gerade gesagt hast, dass jetzt wieder für ihn so die Welt ein Stück normaler geworden ist.
Ja, ich glaube, für Kevin bedeutet das auch, da halt so eine Möglichkeit, irgendwo was zu reparieren und irgendwo Normalität herzustellen.
Ja, Kevin ist ja sowieso, das war mir beim ersten Mal gucken noch gar nicht so ganz klar, wofür, was dem sein Ding so ist. Eigentlich ist es schon relativ offensichtlich. Er ist ja jemand, der, also bevor das jetzt passiert ist mit diesem Rapture, ist er ja schon total unzufrieden mit seinem Leben. Er will ja seine Familie verlassen, oder er denkt darüber nach. Und sein Vater weiß das auch schon. Die reden ja kurz nach der Party darüber, weil er hält noch so eine Rede, dass er so glücklich sei, weil er so eine tolle Familie hat, und ja, genau. Und dann sagt sein Vater hinterher so, fast hätte ich es dir geglaubt oder sowas. Also er ist da irgendwie total, er fühlt sich zu mehr berufen. Er will irgendwie mehr, und
der hat ja auch schon einen ganz ordentlichen Gottkomplex. Also er fühlt sich zum einen zu mehr berufen und nimmt ja aber auch gleichzeitig immer ganz viel Verantwortung auf sich, wenn es darum geht, irgendwo was wieder in Ordnung zu bringen, wo er ja auch manchmal sagen könnte, schaffe ich einfach nicht oder ist nicht meine Aufgabe oder tut mir leid für dich, aber da musst du jetzt irgendwie mit klarkommen. Aber der kommt nicht damit klar, einfach nur ein normaler Typ zu sein.
Und genau das weiß ja Laurie auch, deswegen habe ich diese Szene eben auch erwähnt. Er sagt nur, sie haben das Reh gefunden, dann sagt sie so, du musst es retten oder sowas. Also ja. Und deswegen sagt er dann noch, fuck you. Genau, das ist Kevin. Ich wollte noch mal was über das Casino erzählen. Die dritte Folge mit den zwei Motorbooten und dem Hubschrauber. Da versucht nämlich Matt, seine Kirche wieder zu bekommen oder zu retten, indem er im Casino spielt. Und auf die Idee kommt er, weil er in dem Casino zufällig ist. Ist jetzt nicht so wichtig, wieso, aber dann sieht er, wie mehrere Tauben auf den Roulette-Tisch fliegen. So als göttlichen, dass er natürlich, wenn Tauben irgendwo hinfliegen, ist das schon ein göttliches Zeichen. Und nachts, wenn er irgendwo durch die Gegend fährt, sieht er dann, wie an einer rot blinkenden Ampel Tauben auf die Ampel fliegen. Und dann hat er natürlich die göttliche Eingebung, ich muss im Casino auf Rot setzen. Und das macht er dann und gewinnt 3 oder 4 Mal hintereinander. Also kann sein Geld immer wieder verdoppeln und kriegt somit genug Geld,
um seine Kirche,
zu retten.
Frei zu kaufen bei der
Dann Bank. Wird er sofort überfallen auf dem Parkplatz. Ihm wird das Geld wieder weggenommen. Er kann es aber sich zurückerkämpfen. Dann hält er.
Ja, und da ist er ja richtig brutal dann. Also, das ist ja so ein Teil von ihm, den er sonst immer, also den du überhaupt nicht siehst, den er eigentlich wegkontrolliert, weil er ist ja eben immer dieser liebe, nette, hilfsbereite Typ. Aber in dem Moment brechen bei dem echt alle Dämme und also weil der prügelt den Typen ja richtig zu Klump.
Ja. Hat er aber auch verdient. Weil er ist ja an sein Autofenster gekommen und hat gesagt, ob er ihm irgendwie $1,000 abgeben kann von seinem Mega-Gewinn. Und dann sagt nämlich Matt, ach, nimm doch 2.000. Dann sagt er, ach, bald du doch die 2.000 und ich nehme einfach alles. Und dass er dann ein bisschen ausrastet, kann man ja auch verstehen.
Ja.
Und dann fährt er zurück und da beobachtet er noch, wie eine von den Guilty Remnants mit einem Stein beworfen wird und will der dann noch helfen und kriegt dann natürlich auch noch gleich einen Stein gegen den Kopf. Und dann wacht er wieder im Krankenhaus auf, merkt, dass es nur noch
kurz vor vier ist. Lässt sich dann ja die Uhrzeit geben.
Genau. Ja. Und kommt dann noch rechtzeitig, gerade als die Bank zumacht, bei der Bank an, und um dann festzustellen, dass es 3 Tage her ist, seit dieses ja verflossen ist, das Ultimatum, weil er nämlich längere Zeit
ausgenommen war. So lange im Krankenhaus war.
Genau. Das war die Matt-Geschichte. Und was auch noch sehr schön war, wo man nochmal sehr schön sieht, wie sein Charakter tickt. Er hat dann ja noch am Anfang in der Folge immer für dieses Mädchen gebetet, was ich glaube, die lag im Koma. Und wollte sie besuchen im Krankenhaus. Und dann war das Bett leer. Und der Pfleger sagt, sie ist erwacht aus dem Koma und ist schon wieder nach Hause gegangen. Und dann die Mundwinkel von Matt gehen total nach oben und er sagt, wir haben heute Morgen für sie gebetet. Dann sagt der Pfleger, sie ist gestern Abend schon wach geworden. Und dann wird sein Gesicht total irre. Also sehr schön.
Ja, das war sehr lustig.
Ja.
Würd gerne noch eine Kleinigkeit zu Nora zeigen, weil du vorhin bei irgendeiner Folge auch meintest, dass sie so voller Symbolik wäre. Nora, es ist glaube ich in der Konferenzfolge, aber ich bin mir nicht sicher, wann genau es passiert. Die hat bei sich zu Hause in der Wohnung, hat ja auch so ganz bestimmte Dinge genau so belassen, wie sie an dem Tag waren, als ihre Familie verschwunden ist. Also ich erinnere mich da vor allem an so einen, wie nennt man das denn, diese
Küchenrolle,
Papier, oder? Küchenrolle, ja genau, danke, wo halt nur noch so ein letzter Fetzen dran ist, die sie aber nicht austauscht gegen eine neue, weil sie nicht loslassen kann.
Mhm.
Aber ja, dann irgendwann eben doch an den Punkt kommt, das einfach zu akzeptieren, dass sie jetzt gegangen sind und dass es nichts bringt, die ganze Zeit, also so den Rest ihres Lebens praktisch, um diesen einen Tag herumzutanzen.
Mhm.
Weil das ist ja, oh Gott, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Die bestellt sich ja Prostituierte, um sich von denen in die Brust schießen zu lassen. Also mit kugelsicherer Weste. Aber also was so total kaputt ist, also völlig, und das wird in, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das ist, aber das wird auch total gut dargestellt, wie dieses Callgirl da so völlig ungläubig ist. Was, du willst mir jetzt $2,000 geben dafür, dass ich auf dich schieße?
Ja.
Und sie ist da ja schon voll routiniert, Nora. Die hat da ja so ihr da die Weste und da falle ich dann drauf und du musst halt aber bitte gut zielen, weil wenn du mich woanders triffst, das wäre dann blöd.
Ja, ist die Gastfolge am Anfang.
Was sie macht, ich weiß gar nicht warum, um was zu fühlen oder um sich zu bestrafen oder?
Ich weiß es auch nicht genau. Ich hatte jetzt auch gedacht, um was zu fühlen oder keine Ahnung.
Aber ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr ausdrucksstarke Darstellung dafür, dass die einfach echt unglücklich ist und es nicht schafft, weiterzugehen.
Und in der letzten Folge liest sie ja sozusagen diesen Abschiedsbrief gegenüber Kevin vor und das klingt ja schon fast so, als wollte sie sich umbringen. Also am Anfang zumindest. Man sieht dann, dass sie das gar nicht will, sondern dass sie abhauen will. Dass sie
einfach nur aus Mapleton raus.
Genau. Ich wollte noch was zur Visualisierung sagen. Ich habe ja gesagt, sehr schön alles visuell dargestellt. Also eine Serie, die viel auf das Wert legt, was man sieht, ohne dass man alles erklären muss. Und das zeigt für mich diese Wo ist Jesus-Folge ganz gut. Und zwar schon vor dem Intro. Man sieht nämlich, da wird nämlich eine Geschichte erzählt, einfach nur mit Bildern und Musik. Und das ist so ein Beispiel einfach, was ich sehr gut finde. Man sieht am Anfang da so ein Brei. Und fragt man sich, was ist das? Das sieht fast so aus wie das Intro von Westworld, wo da diese Androiden erzeugt werden. Und fast so ist das nämlich auch. Aus diesem Brei wird dann nämlich so eine Puppe, so ein Puppenkopf gemacht in so einer Form. Und man sieht, wie diese Puppe dann aus der Maschine kommt und wie sie dann in eine Packung verpackt wird. Und dann wird die Puppe in ein Lagerhaus geräumt und dann wird sie in ein Geschäft geräumt. Und dann sieht man so diesen gesamten Lebensweg der Puppe. Sie wird dann von der Frau gekauft und angezogen. Und da habe ich erst gedacht, aha, ist das jetzt auch so, weil diese Frau ihr Kind verloren hat, als sie alle verschwunden sind und das jetzt irgendwie da so eine Handlung ist, da um sich ans Kind zu erinnern. Aber nein, die Frau arbeitet für die Kirche oder für die Stadt und legt dann eben diese Puppe in die Krippe. Und dann sieht man noch, wie die Zeit vergeht, einfach dadurch, dass man so ganz kurze Szenen von dieser Krippe sieht, wo manchmal schneit und Leute laufen da vorher, manchmal ist wieder kein Schnee und dann ist Nacht, dann ist Tag und plötzlich ist die Puppe weg. Das heißt, da hat man in 2 Minuten mit total viel Aufwand erzählt, diese Geschichte der Puppe erzählt und sozusagen die Grundlage für die Folge jetzt gelegt, ohne dass da auch nur ein Wort gefallen ist. Und das fand ich sehr gut.
Ja.
Und dann hätte ich noch was zu den Guilty Remnants. Das ist nämlich ein Beispiel dazu, wie man die ganze Zeit, und das ist ja auch wieder sowas, was man aus Lost kennt und was ich dann auch, Lindelof da so dann anrechnen kann. Da werden einem halt die ganze Zeit irgendwelche Brocken schon unterwegs hingeworfen und das ergibt dann irgendwann ein Gesamtbild, das wird aber gar nicht mehr näher erklärt. Nämlich das, was die Guilty Remnants tun, das führt ja alles von A nach B nach C nach D. Das hat ja alles miteinander zu tun. Zum Beispiel klauen die ja irgendwann die Bilder aus den Häusern. Und da könnte man ja schon denken, diese Aktion bedeutet, sie wollen halt zeigen, dass man, ja, das ist ja sehr spooky, wenn da irgendwann, wenn du aufwachst und da sind ja plötzlich alle Bilder von den Angehörigen weg und so. Aber das hatte ja ein konkretes Ziel, das zu tun. Denn sie haben anhand der Bilder, haben sie dann die Puppen beauftragt, die sie dann später
freigesetzt haben. Ja, ja. Da gab es ja viele, auch, dass man dann irgendwann mal rausgekriegt hat, warum die ganze Zeit Informationen sammeln über Leute. Warum die da ganz viele Klamotten, man sieht irgendwann so einen Raum, wo ganz viele,
genau,
ganz viele Klamotten liegen. Ja,
das ist die Kirche, nehme ich an, die sie dafür extra gekauft haben, damit sie so einen großen Raum haben.
Genau, was ja alles Vorarbeit ist für diese große Aktion hier in der letzten Folge.
Genau, und da wird nie drüber gesprochen oder so, das kriegt man einfach mit.
Die reden ja auch nicht.
Richtig. Aber das kriegt man einfach mit, weil man sieht. Und
ja.
Auch dass ja vorher eingeführt wurde, dass es diesen Typ gab, der diese Puppen überhaupt herstellt. Ja, da wird einem dann klar, aha, die haben die jetzt da bestellt.
Ja.
Na gut, das ist einfach Geschichte erzählt, ohne viel zu reden. Sehr schön. Weiße Hemden. Genau, da wollte ich auch nochmal drüber reden. Diese Folge mit den weißen Hemden. Ich glaube, da geht's ja in erster Linie darum wieder, dass er halt glaubt, er wird verrückt, oder? Also deswegen wird das die ganze Zeit gezeigt.
Ja, genau. Das ging, finde ich, los. Eben mit dem Bagel und ist dann ja so über die Staffel weg, einfach immer weiter.
Mehr geworden.
Ja.
Aber auch da erfährt man nie, was er jetzt mit den weißen Hemden gemacht hat und warum die da hingen, aber das ist auch eigentlich egal. Das soll einfach nur zeigen, der ist tatsächlich verrückt. Oder?
Ja. Naja, also, ja, verrückt. Ja, ja, schon. Also, dass ihm da niemand beschissen hat oder so, sondern dass er halt in seinen Blackouts Dinge tut, an die er sich halt nicht mehr erinnern kann. Und dass er ganz gut auf dem Weg ist, so zu werden wie sein Vater. Ja. Oder vielleicht schon da ist.
Ja.
Sein Vater sagt doch auch irgendwann zu ihm, dass es für ihn erst dann besser wurde, als er angefangen hat, einfach zu machen, was die Stimmen ihm sagen, oder? Ja. Weil das hatte ja, glaube ich, auch Einfluss darauf, wie Kevin Jr. hier mit Dean umgeht. Weil er ist sicher die ganze Zeit, und ich finde bis zum Ende der Staffel, wird ja nicht aufgelöst, ob es Dean wirklich gibt.
Richtig.
Oder ob das halt einfach so eine Stimme ist, die er ja, die er hört und halt irgendwann angefangen hat zu tun, was die Stimme ihm sagt.
Vielleicht wird das später ja nochmal aufgelöst. Also man hat so ein paar Anhaltspunkte, dass Dean wirklich existiert, weil er ja auch es gibt ja irgendwann so eine Versammlung
wegen der Ausgangssperre. Ach doch, ja natürlich, und da spricht er ja.
Ja, aber das ist also ganz klar wird das auch nicht, weil niemand anderes redet mit Dean. Nur es ist halt aus Kevins Perspektive gesehen, wie Dean dann im Publikum sitzt und sagt, und Kevin sagt dann, du kommst doch gar nicht von hier. Man hätte jetzt natürlich auch, wie man es mit Gaius Baltar macht, hätte man jetzt natürlich auch von Sicht eines anderen sehen können, wie Gaius Baltar mit niemandem redet.
Ja.
Das ist unklar.
Der immer mit seinem Kautabak, der ist so ein richtiger Waldschrat.
Ja. Genau, ist sehr, sehr unklar. Und er ist ja auch dann tatsächlich einfach weg. In der Szene im Wald. Und es ist ja auch unklar, warum er ihm das Auto schenkt oder warum Kevin das Auto dann einfach hat.
Ja.
Diesen Pickup von ihm. Das Ganze geht ja so über mehrere Monate, diese.
Ah, das ist ein guter Punkt. Da hatte ich manchmal Schwierigkeiten, gleich zu kapieren, wie viel Zeit jetzt zwischen den Folgen vergangen ist.
Ich auch.
Okay.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich habe das jetzt gerade nur so interpretiert, weil ja manchmal Schnee war und manchmal keiner.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Staffel sich jetzt über ein Jahr zieht, weil dann müsste man ja am Ende wieder bei dem Gedenktag, bei dem nächsten angekommen sein. Ich glaube, so viel Zeit vergeht da nicht.
Ja, aber es schließt ja auch nicht immer direkt aneinander an.
Nee. Ach so, genau.
Ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Man könnte noch mal in der letzten Folge, in der Matt ja Kevin hilft, da schläft ja Kevin im Auto dann auf der Rückfahrt auch wieder ein und wird dann von Matt in seinem Traum allerdings nur, wie man später erfährt, dann auch in die Klapse eingeliefert.
Ja.
Und trifft dann wieder auf seinen Vater und trifft dann auch wieder auf Patty, die dann plötzlich wieder lebt und da ist. Und das ist erstmal sehr spooky, aber dann denkt man sich schon, wahrscheinlich ist das wieder ein Traum. Und entweder da oder vorher schon, ich glaube in der Hütte erklärt ihm Patty schon, warum sie schweigen und warum sie das tun, was sie tun. Nämlich sie sehen ihren Sinn darin, die Leute ständig, also erstmal sich selbst, aber auch alle anderen ständig daran zu erinnern. Ich glaube, das hast du schon gesagt.
Reminder, ja.
Genau, dass die Welt eigentlich schon vorbei ist. Also, dass es schon durch ist. Aber sonst habe ich auch keinen Inhalt mehr. Es kommt auch gar nicht so sehr auf den Inhalt der einzelnen Folgen an, finde ich. Also man kann da einfach sehr schön zugucken.
Ja, also ich könnte da jetzt auch gar nicht sagen, hier, die Folge war besonders gut oder die Folge war besonders schlecht. weil das halt, also ich finde, bei der Serie ist es ganz extrem so, dass da halt eine große Geschichte erzählt wird. Und es ist das, find ich, selten so. Sowas wie die Nora-Konferenzfolge sticht da dann schon so ein bisschen raus, weil da geht's halt im Prinzip um nichts anderes.
Ja, oder die Matt-Folge.
Aber bei den meisten Folgen haben die ja nicht so ihren eigenen wichtigen Handlungsstrang, sondern die funktionieren ohne die anderen Folgen außenrum überhaupt nicht richtig. Und deshalb kann man da, finde ich, schwer einzelne Folgen rausgreifen.
Ja, ist mir auch nicht gelungen. Ich hab die Frage irgendwo aufgeschrieben in unser Vorbereitungsblock, welche Folge hat am besten gefallen, aber ich selbst kann's auch nicht sagen. Kann's tatsächlich auch nicht sagen. Also man kann vielleicht nochmal sagen, wenn man eine Serie gucken will, in der man sich nicht die ganze Zeit fragt, was passiert hier eigentlich, dann sollte man die Serie vielleicht nicht gucken. Wenn man aber eine Serie gucken will, wo einem einfach nur die Situation und die Bilder gefallen und die Schauspielerei, also wenn man dann einfach nur Spaß an Kino hat, würde ich mal sagen, dann kann man das durchaus gucken.
Ja, also man muss aber schon Lust haben, sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen, was da passiert. Also ich finde nur gucken und nicht.
Genau.
Also,
ja, das stimme ich dir voll drüber ein. Also man muss Spaß daran haben, eben nicht zu verstehen, was gerade passiert. Also
ja klar, du musst dich davon verabschieden, den Anspruch zu haben, ich kann mir das hier alles erklären und alles irgendwie herleiten. Das funktioniert in der Serie nicht.
Zumindest gibt's keine Wahrheit. Also man kann sich das alles herleiten, weil darum geht's ja gerade in der Geschichte, dass sich jeder versucht, irgendwie dieses Ereignis anders herzuleiten und zu erklären. Aber es gibt halt niemanden, der dann am Ende sagt, aber so ist es.
Ja klar, es gibt hier keinen Architekten.
Ganz genau.
Wie in Matrix, der dann irgendwann kommt. So und so funktioniert das alles hier.
Und von daher ist das Konzept wieder genau wie bei Lost, nur dass er von Anfang an halt gleich gesagt hat.
Ja, und halt, also ich schon nochmal ins Extrem getrieben. Also ich finde, das ist ganz, ganz klar inspiriert von der Erfahrung, die Lindelof mit Lost gemacht hat, dass er, also ich glaube, so ein bisschen ist so eine Mischung aus ich sag's euch jetzt gleich vorher, wie es ist, und aber auch trotz, also das, worüber sich so viele Leute bei Lost aufgeregt haben, ist ja hier zentraler Inhalt der ganzen Serie.
Genau.
Dass er sagt, naja, ihr sagt mir nicht, wie ich meine Serien zu machen habe. Das mache ich schon selber.
Ich habe nochmal versucht, mir aufzuschreiben, welche Geschichte die erste Staffel denn insgesamt eigentlich erzählt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man das natürlich auf mehreren Ebenen beantworten kann. Mhm. Wenn man es auf Kevin bezieht, ist es die Geschichte eines Mannes, der glaubt, für Größeres bestimmt zu sein und Angst hat, keine Kontrolle über sein Leben zu haben, würde ich sagen. Man könnte das auch abkürzen mit die Geschichte des Kevin Garvey in der Midlife-Crisis.
Ja.
Auf andere Personen habe ich es jetzt nicht gemacht. Das könnte man sicher auch mit Nora irgendwie machen. Mhm. Ich habe aber allgemeiner dann gesagt, die Geschichte von Menschen und wie unterschiedlich sie mit Verlust umgehen. Und dann habe ich es noch ganz abstrakt. Die Welt ist absurd. Das Einzige, worüber die Menschen die Kontrolle haben, ist, welches Modell sie wählen, um die Welt zu erklären. Bröckelt das Modell, tritt der Wahnsinn ein.
Das ist jetzt aber sehr meta.
Das ist ein
wenig. Sag nochmal.
Die Welt ist absurd. Das Einzige, worüber der Mensch die Kontrolle hat, ist, welches Modell er wählt, um sich die Welt zu erklären. Bröckelt das Modell, tritt der Wahnsinn ein. Das ist ein wenig Dürrenmatt, ein wenig Lovecraft.
Ja, aber schon. Also, man sieht ja schon, welche Leute sich eher darauf einlassen können, ein bisschen Kontrolle abzugeben und welche Leute das brauchen, dass sie die Kontrolle haben oder dass sie zumindest sich die Illusion von Kontrolle irgendwie schaffen können. Also ich bin da selber auch so jemand, der sich gern möglichst viel Kontrolle über Dinge im Leben einbildet, weil es mich einfach irgendwie ruhiger schlafen lässt.
Mhm. Ja, so geht's mir ja zum Beispiel bei Podcast. Da muss ich immer alles penibelst vorbereiten. Ich kann das nicht spontan machen. Und dann kommst du her und sagst mehr als zwei Sätze pro Folge.
Entschuldigung. Aber ich verspreche auch, mich auf die nächste Staffel besser vorzubereiten.
Doch, das war schon gut. Ja, dann sind wir eigentlich durch, oder?
Ja.
Also wegen mir müssen wir die jetzt nicht unbedingt in Punkten bewerten. Oder willst du bewerten?
Ach, nö. Nö, will ich nicht. Ich kann einfach nur, es ist eine großartige Serie. Lasst euch mal drauf ein und gebt dem Ganzen eine Chance, weil so Sachen werden einfach nicht oft gemacht. Das ist wirklich was Besonderes. Und naja, es ist nicht viel, also viel vom Zeitumfang her. Das sind 3 Staffeln mit jeweils um die 10 Folgen. Und normale Unterhaltung, die ist auch in 4 Wochen noch da. Die läuft einem nicht weg. Davon gibt's mehr als genug.
Allerdings ist es ein bisschen schwierig zu kriegen, weil das gibt's nicht auf Netflix oder Amazon, wenn man das schon hat.
Muss man sich halt kaufen.
Ja. Muss man sich kaufen. Gibt's, keine Ahnung, bei iTunes habe ich es zum Beispiel gekauft. Aber
ich habe es bei Amazon gekauft.
Oh klar, bei Amazon kann man eh alles kaufen. Genau. Und dann hast du es aber auch als digitalen Inhalt oder hast du die DVDs oder
Blu-rays? Nee. Ich kaufe mir keine DVDs mehr. Ja. Außer Star Wars Filme.
Für das Archiv.
Eigentlich ist es total dumm, weil auch die Star Wars Filme, ich gucke ja nichts mehr von DVDs.
Ich habe mir auch den letzten.
Das ist ja 2 Meter weg.
Ja.
Wenn ich doch einfach auf Stream, auf irgendeine Streaming-Plattform gehen kann, dann ja. mache ich doch das.
Ich habe mir auch den letzten als Download gekauft und nicht als Blu-ray oder so.
Ja.
Genau. Ja. Das waren eigentlich schon schöne Worte. Willst du trotzdem noch ein letztes Wort? Sonst hätte ich noch eins.
Nee, mach du.
Vielleicht wird das der Folgentitel. Kevin in the Woods. Nee, wegen Kevin in the Woods.
Kevin. Ach, oh. Nicht schlecht.
Gell?
Nicht schlecht,
ja. Habe ich stundenlang dran gefeilt an diesem.
Ich habe es nicht gleich kapiert, aber nicht schlecht.
Wenn ich es erklären musste, war es schlecht.
Naja, vielleicht war ich auch einfach nicht, also.
Ist ja auch schon spät.
Wir machen auf jeden Fall schon eine Weile.
Genau. Wir machen jetzt Schluss. Und man kann aber noch sagen, Staffel 2 und 3, also zumindest ich finde die nochmal besser. Wie ist es mit dir?
Ja.
Also die steigern sich noch.
Also anders, aber ja, also die Serie hat auf keinen Fall abgebaut.
Die hat sogar, wenn man mal bei Rotten Tomatoes guckt, hat die sogar sehr aufgebaut. Ich glaube, 8 war die erste. Mal gucken. Rotten Tomatoes hat ein neues Design.
Also ich habe das bisher noch gar nicht so betrachtet. Also mir so Gedanken drüber gemacht, die Staffeln irgendwie zu sortieren. Aber ich glaube, ich fand tatsächlich jede Staffel besser als die davor.
Ich auch. Ich hatte sogar ein bisschen Angst, jetzt nochmal die erste zu gucken, nachdem ich die dritte gerade gesehen habe, weil ich dachte, oh, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so gut. Aber hat sich dann in Luft aufgelöst, die Angst. Ja. Jetzt habe ich Angst, die zweite zu gucken.
Aber allein schon der Anfang der zweiten Staffel ist ja. Also, auf jeden Fall was Besonderes.
Genau, also Rotten Tomatoes sagt Staffel 1 81%, Staffel 2 93%, Staffel 3 98%.
Ja.
Also gucken.
Fast perfekt.
Fast perfekt. Wenn es jetzt noch eine Staffel 4 gegeben hätte. Aber wahrscheinlich ist es gut, dass es keine Staffel 4 mehr gegeben hat.
Ja, naja, es ist ja so, wie es ist ja schön und rund.
Genau. Gut. Das ist ein gutes Schlusswort schon wieder und ich drücke jetzt auf Ende.
Okay.